Grüß Gott, mein Name ist Hagen Dessau und ich bin Gastgeber des Regionalpodcasts Hallo Welt hier Rosenheim. Normalerweise erzählen interessante Menschen aus dem Rosenheimer Land und dem Chiemgau an dieser Stelle ihre spannenden Geschichten. Heute begrüße ich einen Gast, der nicht aus der Region kommt. In unregelmäßigen Abständen begrüße ich Gäste, die ich aus meiner Jugend kenne und die eine bemerkenswerte Karriere gemacht haben. Aus Hallo Welt hier Rosenheim wird für den Augenblick Hallo Rosenheim hier Welt.
Heute zu Gast Dominik Heitema.
Hallo!
Hallo!
Auch noch mit Video dazu?
Naja, oder magst du telefonieren?
Ja.
Sollen wir telefonieren?
Ja, machen wir.
Okay, bis gleich.
Das nächste Mal schminke ich mich.
Du hast nicht widersprochen, als ich gesagt habe, dass wir ja jetzt FaceTime können.
Ach so, ja, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Habe ich wieder nicht zugehört oder richtig gelesen.
Ich rufe dich gleich an.
Okay.
Bis gleich. Tschüss.
Ja, super.
Klappt auch so, ne? Hallo.
Hallo, voll die gute Verbindung.
Ja.
Ja. Fangen wir jetzt mit dem Interview an, oder was?
Ja, okay, dann fangen wir jetzt mit, also generell, liebe Dominik, bin ich auf dich gekommen als Interviewpartnerin, weil du eben in meinen Augen eine sehr bemerkenswerte Karriere gemacht hast, anders als zum Beispiel ich, der klassischen Beamtenweg eingeschlagen hat. Und sei doch so nett und stell dich mal den Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, was möchtest du denn wissen? Den Lebenslauf oder?
Ja, was du so beruflich machst, was du so produziert hast an Publikationen.
Mhm.
Genau.
Ja, naja, ich habe nach dem Abitur in Deutschland, da hatte ich noch ein Zwischenjahr, würde ich sagen. Dann bin ich nach diesem Jahr nach Amsterdam gezogen und wollte eigentlich nur ein Jahr in Amsterdam ein bisschen die Sprache lernen, weil mein Vater Holländer ist und ich eigentlich gar kein Holländisch kann oder konnte. Also ich habe schon was verstanden, aber jetzt sprechen konnte ich das jetzt nicht. Und dann dachte ich, ach, da studiere ich mal Psychologie, weil mich interessieren natürlich Menschen und das menschliche Verhalten. Das hat mich schon immer fasziniert und dann, ja, habe ich mich in Amsterdam eigentlich sehr wohl gefühlt und so mit dem Fahrrad über die Grachten und es ist ja auch sehr hübsch anzusehen. Also man hat immer das Gefühl, man fährt da so durch die Postkarte. Und ja, das hat mir eigentlich gut gefallen, die Lebensqualität so hoch und ja, ich habe mich da ganz gut zurechtgefunden und dann aus diesem Jahr, dann bin ich eigentlich nie wieder nach Deutschland. Naja, zwischendurch habe ich 3 Monate in Berlin gewohnt, aber ich bin eigentlich ja nie mehr nach Deutschland zurückgegangen und habe dann dieses Psychologiestudium auch sehr schnell beendet, also innerhalb von 4 oder 5 Jahren auch, also mit einem ordentlichen Diplom und sogar mit Auszeichnung und das hat mich sehr gewundert, weil ich eigentlich ehrlich gesagt dieses Studium jetzt nicht so richtig schwierig fand. Und bevor Zuhörer jetzt denken, dass ich genial bin oder hochbegabt, dem ist nicht so. Nur das Psychologiestudium hatte irgendwie diese, das kann man nicht wirklich Fachwissen nennen. Also das kann man sich eigentlich auch so aus Frauenzeitschriften so ein bisschen zusammenlesen über die Jahre und dann. Also war da irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte da irgendwie mehr erwartet von der Universität. Ich dachte, ich lerne da zu denken und die richtigen Fragen zu stellen. Und man hat so, Examen bekommen, wo man eigentlich nur Wissen reproduzieren musste. Und ich habe dann noch so ein paar Fächer bei Philosophie und bei Jura noch gemacht. Aber irgendwie, ja, hat mich das jetzt alles nicht so begeistert. Und dann habe ich noch 2,5 Jahre eigentlich an meiner Doktorarbeit gearbeitet, auch an der Universität. Und weil ich dachte, naja, dann musst du halt promovieren, dann wird es schon schwieriger werden intellektuell. Das wurde es aber nicht wirklich und ich fand die Atmosphäre auf der Universität auch erschreckend. Also das war sehr nach innen gerichtet und nicht nach außen. Und der Unterricht an Studenten hatte einen sehr niedrigen Stellenwert. Es ging halt um internationale Veröffentlichungen, die natürlich kein Schwein liest. Also naja, vielleicht 3 Kollegen im Ausland. Und dann wurde ich zu meinem großen Glück zugelassen für eine journalistische Ausbildung eigentlich, eine postakademische journalistische Schulung. Und da habe ich sofort meinen Job an der Uni gekündigt. Naja, sofort, im Nachhinein macht man immer tolle Geschichten natürlich draus. Aber ich wollte eigentlich schon immer eigentlich Journalistin werden, wurde aber in Deutschland nicht zugelassen. Mit 19, glaube ich, an der Journalistenschule hatte ich mich da beworben in Hamburg. Und im Nachhinein natürlich auch sehr gut, dass das nicht geklappt hat, weil ich das vielen Leuten empfehlen kann, die, wenn sie die Möglichkeit haben, natürlich erstmal irgendwas zu studieren, was sie interessiert, und danach in den Beruf des Journalisten, weil man ja natürlich viel mehr Ahnung hat von verschiedenen Themen und ein bisschen was von der Welt hoffentlich gesehen hat, bevor man Artikel schreibt.
Und die Redaktion traut einem auch mehr zu, oder? Ist das denn nicht so?
Naja, ich vergesse immer, dass ich dann ja jetzt eigentlich auch Diplompsychologin bin. Und in Deutschland ist es ja auch immer wichtig, ne? Diese Titel in Holland, daher, das interessiert irgendwie überhaupt gar keinen. Es klebt sich auch keiner an die Türklingel oder schreibt das auf die Visitenkarte. Das wird hier eher als ein bisschen, wir sind ein bisschen weniger statusorientiert, würde ich sagen. Ein bisschen weniger hierarchisch. Ja. Ist das so?
Ja.
Ja. Also das kommt hier nicht so gut an. Aber ich denke schon, also im Grunde, jetzt so im Nachhinein, es ist ja aber oft so, das hat ja auch dieser Steve Jobs gesagt von Apple, die Punkte kann man erst im Nachhinein miteinander verbinden. Also in dem Moment, wo man bestimmte Entscheidungen fällt, weiß man ja gar nicht, wie das dann läuft oder wie das alles zusammenkommt. Weil ich im Grunde ich habe dann diese Journalistenschule gemacht, da war ich die Schlechteste in der Klasse.
Entschuldigung.
Mit Abstand. ja, macht nichts. Und ich konnte eigentlich gar kein Holländisch schreiben. Also ich hatte nie holländischen Unterricht gehabt und meine Diplomarbeit habe ich auf Englisch gemacht und eigentlich ein größter Teil des Studiums war auch auf Englisch. Und naja, Deutsch Muttersprache. Und dann fiel mir auf oder war natürlich schnell klar, dass ich so gar kein Holländisch schreiben kann und schon gar nicht irgendwie geeignet bin, um 3 Monate später ein Praktikum einer Tageszeitung zu machen. Und da musste ich unglaublich Gas geben und Nachhilfeunterricht. Und also meine Stücke wurden oft den anderen gezeigt, so macht man das nicht, so schreibt man nicht. Und ich habe alle Texte zurückbekommen, komplett rot. Und ich wollte das aber so gerne, dass ich unglaublich Gas gegeben habe und dann 3 Monate später mein erstes Praktikum bei einer Tageszeitung gemacht habe und auch diese Ausbildung erfolgreich abgeschlossen habe und dann aber freiwillig noch ein extra Praktikum gemacht habe bei einer Tageszeitung in Amsterdam, wo ich eigentlich Regionaljournalismus?
Ja.
Ja. Eigentlich wirklich das Fach gelernt habe von Grund auf an. Ich musste so viel Sachen mir abgewöhnen, also akademischer Sprachgebrauch, wenn das ein Wort ist, sehr lange Sätze, bis man auch mal zum Punkt kommt, was natürlich auch sehr deutsch ist. Also in der Zeitung fängst du ja sofort mit dem Wichtigsten an. Und die holländische Sprache ist sehr kurz, sehr simpel, kurze Sätze. Also jetzt nicht in der Literatur, aber im täglichen Umgang und auch in der Zeitung. Und also ich musste mich komplett neu ausbilden. Und ich fand das aber gut, weil ich habe halt immer gerne nach Schwierigkeiten gesucht in meinem Leben oder es mir gerne schwer gemacht. Und da war ich dann ja eigentlich ganz gut mal an der richtigen Adresse. Also das hat, ja. Aber ich war halt sehr, das hat mich, so eine der Sachen, wo ich eigentlich sage, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das gemacht und geschafft habe, weil es eben nicht meine Muttersprache ist. Und weil ich diese Ausbildung gemacht habe, habe ich dann einen Job bekommen bei einem Manager-Magazin, Business-Magazin, und ich habe eigentlich seitdem immer über ja, Psychologie und Management geschrieben. Und so passt das jetzt eigentlich auch wieder alles ein bisschen zusammen. Also ich habe hier auch bei der holländischen Financial Times gearbeitet und ja, habe auch bei diesem Business-Magazin gearbeitet. Da wurde ich dann nach ein paar Jahren auch Chefredakteur, aber nach ein paar Umwegen. Und eigentlich hat mich immer diese menschlichen Themen im Business interessiert. Und ja, meine Bücher, die sind entstanden.
Machen wir vielleicht an der Stelle einen Punkt.
Dauert ein bisschen lange. Ja.
Wir kommen dann noch zu, aber sonst sind meine Fragen dann schon so old.
Ja, ja.
Wir haben uns kennengelernt, da waren wir so 18, so 17, 18, glaube ich. Ist schon ein bisschen her. Und also in Hannover zur Zeit des Abiturs. Und du magst mich korrigieren, wenn man an Dominik in Hannover denkt, dann hat man eine recht unstete junge Frau in Erinnerung.
Definiere unstet.
Naja, so ein bisschen in den Tag hineingelebt oder auch ein bisschen mehr, abends dahin gegangen, hier hingegangen, mitgenommen, was sich so angeboten hat, auf verschiedenen Ebenen, oder irre ich mich?
Nee, das stimmt. Und ich war sehr unruhig, ja. Also ich wurde auch oft, wie haben Sie mich in Holland genannt, in einen rundreisenden Zirkus.
In Persona.
Ja.
Aber also, in deiner Unstetig oder in deiner Unruhe auch in meiner Erinnerung sehr beliebt bei deinen Leuten. Und zu deren Unglück bist du dann ja nach Amsterdam gezogen. Und da hat es auf einmal so aus der Entfernung eben so Peng gemacht. Und auf einmal warst du die straighte Psychologin. Du hast zwar eben.
Nee.
Aber so kam es rüber, und du hast ja eben schon gesagt, dass du, dass dich das interessiert hat, aber das ist ja dann auch nochmal, also man hat aus der Ferne dann immer das Gefühl gehabt, boah, ey, die hat sich ja um 180 Grad gedreht. Über andere Ecken habe ich dann gehört, dass du auch Vorlesungen gehalten hast, deine Veröffentlichungen sind in anderen Seminaren, an anderen Universitäten als Lektüre empfohlen worden und so. Und dann dachte man schon so, wow, was ist denn da passiert?
Naja, also, was ist denn da passiert? Naja, ich muss dazu sagen, dass diese Unruhe sich nie wirklich gelegt hat. Nur ich habe das große Glück, dass ich meine Arbeit liebe und Und Journalismus sehr gut zu meiner Unstetigkeit passt, weil ja, du bist so gut wie dein letzter Artikel und die Neugierigkeit ist eigentlich der Job. Und das passt eigentlich ganz gut zu meiner Persönlichkeit. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe mich, wie gesagt, während des gesamten Studiums echt gelangweilt. Und das ist nicht, weil ich hochbegabt bin, sondern wenn man einmal mal gelernt hat, wie man da lernen muss, dann ist das in Ordnung. Und ich fand auch das Gymnasium in Deutschland wesentlich schwieriger als das Studium in Amsterdam. Ich weiß nicht, was das aussagt, aber und als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, die ich zum Beispiel nicht fertig geschrieben habe, da habe ich währenddessen auch noch 3 Abende in der Woche in der Kneipe gearbeitet, weil ich mich auch da wieder gelangweilt habe und auch zu viel Energie und zu viel Unruhe hatte und auch dieses universitäre Leben auch ein bisschen sehr eng empfunden habe und ich auch gerne im Nachtleben von Amsterdam mich aufgehalten habe. Und ich hatte einfach viel Energie und schnell gelangweilt und Also so sesshaft bin ich jetzt wirklich nicht, nur ja, von außen sieht das dann vielleicht so aus, als ob ich dann Karriere gemacht habe in dem Sinne, aber so erfahre ich das nicht. Für mich ist das nicht so. Ich weiß auch nicht, was man als Karriere definiert. Also ich habe nie so eine Karriere vor Augen gehabt in dem Sinne.
Da sind wir wieder bei dem, was du eben gesagt hast. Das kann man wahrscheinlich erst dann im Nachgang beurteilen. Oder vielleicht können das auch nur andere.
Ja. Eigentlich schon.
Du hast Psychologie studiert, weil du sagst, die Menschen interessieren dich. Es gibt ja so dieses Vorurteil, dass Menschen Psychologie studieren, um sich selber zu analysieren und zu heilen, weiß ich nicht. Trifft das zu?
Naja, ich muss sagen, ja, also für mich trifft das auf jeden Fall. Ich habe sehr wenig von mir selbst verstanden und auch sehr wenig von Mitmenschen. Also das, ja, also auf jeden Fall. Klar, wollte ich mich selbst auch verstehen lernen oder irgendwelche Antworten auf diese ganzen Fragen bekommen, die man so hat, wie man sich das Leben schwer macht oder alle möglichen Sachen. Ich muss sagen, dass es auch stimmt in dem Sinne, dass meine Studienkollegen, wenn man das so nennt, die klinische Psychologie, ich bin ja nie in diese therapeutische Abteilung gegangen, also die klinischen Psychologen, die auch wirklich Therapie sich darauf spezialisiert haben, das waren schon diejenigen, wo ich dachte, naja, ich weiß ja jetzt nicht, ob du andere Leute therapieren kannst. Ich glaube, da solltest du erstmal mit dir selber irgendwie klarkommen. Das stimmt schon. Es sind nicht unbedingt die. Ich denke auch mal, dass einen das sonst nicht interessiert. Wenn man psychisch komplett stabil ist, wie sollte man sich mit solchen Sachen auseinandersetzen? Ich glaube immer, dass man sich für Sachen interessiert, die einem fehlen oder wo man was lernen kann.
Und hat man dann irgendwann
das ist meine Hypothese.
Hat man dann irgendwann das Gefühl, komplett zu sein?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das zeichnet eigentlich auch Talent aus oder dass man eigentlich nie denkt, ich weiß alles oder ich kann alles oder ich kann eigentlich. Na, das stimmt nicht so ganz. Als ich bei der Financial Times in Holland gearbeitet habe, da fand ich schon, dass die Leute irgendwann aufgehört haben, sich wirklich für Sachen zu begeistern. Und da eigentlich war das auch eine Art Bürojob, musste jeden Tag Artikel erscheinen und dann, ja, da hat man das gemacht. Man hat zwei Leute angerufen und dann Artikel geschrieben. Also da war ich schon ein bisschen erschreckt und da habe ich auch nach einem Jahr den Job gekündigt und habe ein paar Monate wieder in einem Strandcafé von Freunden gearbeitet, weil ich auch gerne das Meer sehen wollte. Und also da waren auch relativ viele Leute echt geschockt in meiner Umgebung und sagten, wie jetzt, das ist ja echt die Traumkarriere, das ist ein Vertrag und super Zeitung und ich mich da aber auch genau wie an der Universität sehr eingeengt gefühlt habe und dachte, ja, wenn das jetzt hier, wenn ich jetzt jeden Tag hier hingehen muss, dann ist mir das zu, da kann ich mich auch verbeamten lassen.
Hey, Moment mal, ja.
No pun intended.
Du hast gesagt, dass du Fragen an dich selbst hattest. Was wären denn nach deinem Studium jetzt die richtigen Fragen, die man an sich selbst richten sollte?
An sich selbst? Ja, das kommt ein bisschen drauf an, in welcher Phase man ist in dem Leben und wie, es gibt ja Leute, die sind ja beziehungsunfähig oder haben irgendwelche anderen Probleme und manchmal wiederholen sich ja auch bestimmte Themen oder bestimmte Probleme und ich denke man, wenn man ein bisschen erwachsener geworden ist, dass man sich selbst die Fragen stellen kann, wie kommt es, dass ich jedes Mal die gleiche Art Mensch treffe oder das gleiche Problem sich präsentiert, dann kann das sehr viel über einen selbst aussagen und nicht so sehr über die Umwelt oder die Menschen, die man im direkten Umkreis hat. Also die Frage würde ich dann schon an mich stellen, so wie, was sagt das über mich aus? Und was ist mein eigener Anteil von Sachen, die nicht klappen oder Konflikte, die man vielleicht hat oder ich weiß nicht, in Holland kenne ich ein paar Leute, in Holland ist ja dieses Coaching unglaublich populär, seit Jahren schon, Coaching und alle möglichen Arten von Therapien und man arbeitet hier mit Pferden, mit Kühen, mit Raubvögeln, die einem irgendwas übers menschliche Verhalten oder übers eigene Verhalten. Also man kann es sich gar nicht ausdenken und dafür gibt es hier eine Therapie oder ein Coaching. Das ist unglaublich. Also ich glaube, die Hälfte berät die andere, die eine Hälfte berät die andere. Und also da gibt's auch so einige Leute, die sich da drin verlieren, weil es hört ja nie auf. Ne? Wenn man unbedingt Antworten haben will, man bekommt ja fast nie eine befriedigende Antwort, dass man sagt, so, jetzt weiß ich, wie ich bin, und dann mache ich das ab morgen richtig.
Ja.
Also es gibt ja auch, wird's in Deutschland wahrscheinlich auch geben, sehr viele Burnouts. Also dass Leute, ich habe jetzt neulich gerade im Interview jemanden gesehen, der war 23, der hatte schon 2 Burnouts. Also ich weiß nicht, wie sowas möglich ist, aber das gibt's jetzt inzwischen. Und da, ja, da weiß ich eigentlich nicht so richtig, was ich so jemandem raten kann. Wie, ja.
Aber gerade in dem Zusammenhang einfach eine Frage eines Beobachters. Mhm. Gibt es heute mehr Burnouts oder werden die nur mittlerweile auch erkannt und früher, früher hat man das nicht gesehen?
Wusste man nicht, dass man das haben kann.
Genau, ist, ja.
Ja, ich glaube beides. Aber ich glaube, dass meine Großeltern das Leben auch nicht immer lustig fanden. Und ich glaube auch, dass die ja, sehr hart gearbeitet haben und sich wahrscheinlich auch überanstrengend. Oder dass die hatten 4 Kinder. Das ist ja, und ich glaube auch Geldsorgen. Also ich würde sagen, heftig. Ich habe meine Großmutter aber nie irgendwie als psychisch labil erfahren oder dass sie irgendwie mal. Ich glaube, die hatten diesen Anspruch nicht, dass das Leben, was das Leben einem alles so zu geben hat. Und jetzt muss man ja heutzutage seinen Traumpartner finden, den Traumjob. Man muss zwischendurch interessante Reisen machen. Man vergleicht sich natürlich nicht mehr mit dem Nachbarn, sondern weltweit. Wo natürlich alle großartige, fantastische Leben haben und unglaublich gut aussehen und erfolgreich sind. Und ich glaube, dieser Druck, in jedem Lebensgebiet erfolgreich zu sein, der ist echt zugenommen. Und das durch die sozialen Medien. Das ist einfach lächerlich, wie die Leben dargestellt werden. Das hat ja nichts mit der Realität zu tun.
Wir wissen es alle und vergleichen uns aber trotzdem, oder?
Ja, klar. Man kann sich dem ja auch nicht entziehen. Also wenn ich hier im Fahrrad irgendwie zum Bahnhof fahre, dann sehe ich auf dem Weg dahin, ich weiß nicht, wie viele Anzeigen von komplett von Botox, gebotoxten Frauen also so eine Art Barbie-Hölle, in der man irgendwie lebt. Dass man, also wenn ich jetzt, ich habe keinen Fernseher mehr, aber wenn mein Nachbar, der arbeitet beim Fernsehen und wir haben neulich auch ein paar Programme geguckt, die, an denen er arbeitet, und dann habe ich in den, da habe ich gedacht, wie sehen die denn alle aus? Was ist denn hier passiert? Also so ein richtiges Gruselkabinett. Irgendwie, das ist so abartig. Ich weiß nicht, warum Frauen, ich meine, dann haben wir die ganzen Jahre uns Mühe gegeben, dass wir wählen dürfen und irgendwie selbstständig sind wirtschaftlich. Und dann machen wir sowas? Dann ist uns das, ich verstehe das nicht. Also wirklich jetzt nicht. Aber das ist, also jetzt schweifen wir natürlich wieder ab. Aber also diese Selbstoptimierungsmacke, das ich glaube, dass es dann schwierig ist, dass man irgendwann sagt, so, jetzt ist auch mal gut. Ich bin jetzt mit dem zufrieden, was ist. Und ich schraube meine Ansprüche mal ein bisschen runter. Und es ist natürlich schon so, die Leute, die einen Burnout bekommen, die sind meistens sehr engagiert und auch sehr leidenschaftlich. Und die nehmen das alles sehr wichtig und sehr ernst. Und man denkt ja, also die denken vielleicht auch, das ist, glaube ich, schon von dieser Zeit, dass es deine eigene Schuld ist, wenn du nicht erfolgreich bist. Und also diesen Druck, glaube ich, gab es vor vielen Jahren nicht so häufig, ist meine Annahme. Und ich glaube zum Beispiel wie bei Beziehungen, also ich lese gerade ein Buch von dieser Esther Perel, kann ich sehr empfehlen, Beziehungstherapeutin aus New York. Und die sagt, das ist eigentlich unglaublich, die Ansprüche, die man heutzutage an Beziehungen hat. Was ein Partner alles können und machen muss, das geht gar nicht. Also das ist unmöglich. Und weil man denkt, man hat die gesamte Welt als Markt, ist man ja auch immer unzufrieden. Es gibt ja alleine gefühlsmäßig tausende von Alternativen. wie soll man sich da auf irgendwas einlassen oder sagen, naja, Peter ist es jetzt, wir ziehen aufs Land und ja, sind glücklich.
Ja, und meine Eltern sind fast 60 Jahre verheiratet jetzt.
Super! Und? Happy miteinander?
Ja, aus der Distanz, so wie ich das jetzt so mitbekomme, glaube ich das schon.
Und sich aneinander gewöhnt.
Ja, aber ist das nicht auch eine Frage der Gewöhnung? Also bei allem Wunsch, dass man sich in der Beziehung auch irgendwie noch überrascht oder noch ein gewisses Feuer in sich trägt. Aber ich finde Gewöhnung doch auch gar nicht so verkehrt.
Nee, überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht verkehrt. Ich denke, die meisten Menschen, die ein bisschen bescheidener sind und sich selbst nicht als Zentrum des Universums sehen, das Zufriedenheit, das ist auch kein schlimmes Wort. Das genügt mir. Das finde ich beeindruckend, gerade in dieser Zeit auch.
Also das wäre etwas, was du meinst, was auf der zwischenmenschlichen Ebene ein bisschen aus dem Auge verloren wurde. Das genügt.
Ich denke, dass man eben kein Recht hat auf Sachen. Ich denke, dass man auch viel Glück haben muss und dass man natürlich und sich dann auch damit arrangiert, die Sachen, die einem gegeben werden, dass man die auch zu schätzen weiß.
Also im Positiven arrangiert.
Ja, ja.
Das ist ein gutes Stichwort, weil du meintest, wir schweifen ja auch ab, dann kommen wir mal wieder zu deinem Leben. Du hast dich arrangiert und hast gekündigt an der Uni, um eben Journalistin zu werden. Mhm. Und dann hast du ja relativ, also so, ich kann das ja immer nur aus der Ferne sagen, aber relativ bald Interviews mit Führungskräften. Und zwar nicht mit irgendwelchen Führungskräften, sondern mit wirklich international bekannten und anerkannten Führungskräften auch geführt.
Ja.
Also letztens, als wir im Vorgespräch hast du mir erzählt, mit dem Chef von IKEA, mit nicht dem Dalai Lama, sondern mit
Desmond Tutu.
Mit Desmond Tutu, genau. Und eben vielen anderen auch. Wie bist du dazu gekommen, dass sie gesagt haben, Frau Heitemar, Sie sind die Richtige?
Naja, also das fing so an, weil ich bei diesem Management-Magazin gearbeitet habe und eigentlich keine Ahnung vom Management hatte. Und das war noch keinem aufgefallen, aber ich dachte, naja, wenn ich jetzt hier arbeite, dann muss ich mich vielleicht mal ein bisschen in überhaupt Management, Business, Führungsfragen. Und da habe ich gedacht, also ich fing an mit so einer Interviewserie mit Management-Gurus, also Stephen Covey, Henry Mintzberg und so, das sind diese Großen, die haben diese Management-Klassiker geschrieben. Sagen wir mal, die Standardwerke für Management. Und da habe ich gedacht, naja, ich habe keine Ahnung von dem Thema, dann frage ich das doch an, dann muss ich die halt interviewen. Die können mir das bestimmt erklären. Und dann wurde ich echt ausgelacht bei der Redaktion und gesagt, ja klar, die sagen auch Dominik Heitemar aus Holland für dieses Mini-Business-Magazin, da mache ich jetzt Zeit für. Das Witzige war aber, dass das erste Interview, das war schon mit Stephen Covey, der hat ein bisschen die Bibel, ich weiß nicht, ob der das was sagt, ist Seven Principles of Effective Leadership, und das ist so ein bisschen, naja, das bestverkaufte Managementbuch ungefähr aller Zeiten. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben, also seiner Organisation, und dann haben sie gesagt, ja, okay, klar, komm vorbei. Dann musste ich nach Washington fliegen. Und ich war echt sehr aufgeregt. Also ich meine, ja, so schwierig war das jetzt nicht. Und da musste ich natürlich meinen Chefredakteur noch überzeugen, dass ich jetzt nach Washington muss. Aber zu der Zeit hatte ich halt auch wieder Glück. Da gab es noch Geld und da wurde das noch nicht. Also jetzt muss man natürlich alles irgendwie übers Internet machen. Aber da bin ich nach Amerika geflogen. Das fand ich alles unglaublich aufregend, weil ich war noch nie in Amerika. Ich hatte auch nicht mal eine Kreditkarte. Und war natürlich auch, keine Ahnung, natürlich ein bisschen aufgeregt, weil... Also ich habe mir dann seine Bücher durchgelesen und die Artikel, und dann war ich dann noch bei einer Vorlesung von ihm. Und das Gespräch war unglaublich interessant und auch erfolgreich in dem Sinne, dass das inhaltlich interessant war und wir auch wirklich ein gutes Interview hatten. Und ich auch gemerkt habe, weil er halt länger sitzen geblieben ist, dass das jetzt nicht so ein, was ich bei vielen anderen Gurus später erfahren habe, ja, dass sie sich unglaublich gerne selber reden hören und eigentlich immer das erzählen, was auch schon in den Büchern steht, wo ich denke, ja, man, aber das habe ich ja schon gelesen. Also das weiß ich ja jetzt schon. Ja. Und so fing das an. Also dieses Interview hat mir halt gut gefallen und habe ich gedacht, oh, naja, das ging ja relativ einfach, dann lege ich jetzt mal los und frage eigentlich die Besten in ihrem Fachgebiet, die rufe ich an oder schreibe denen eine E-Mail und dann komme ich da vorbei. Das ist natürlich auch entzückend, weil ich war Anfang 30 und habe mich halt auch noch viel getraut irgendwie. Ich dachte, naja, Nein kann man ja sowieso bekommen. Und dann habe ich halt auch zwischendurch gesagt, ja, der hat schon zugesagt. Und dann haben sie halt auch gedacht, da muss ich aber auch dabei sein. Und das stimmte dann auch manchmal gar nicht. Die hatten gar nicht zugesagt. Und einer war halt Jim Collins, von Good to Great hat der geschrieben. Das war zu der Zeit auch so eines der wichtigsten Businessbücher. Und der gab eigentlich nie Interviews. Und den habe ich auch gefragt, ja, wieso haben sie denn jetzt Ja gesagt? Und dann hat er gesagt, ja, ihre E-Mail daraus kam hervor, dass sie was lernen wollen. Und daran arbeite ich gerne mit. Da habe ich gedacht, ah ja, okay. Das war halt auch einer meiner wichtigsten Einsichten, wenn man das so sagen kann, dass Neugierigkeit, sich das zu behalten, also wirklich auch Sachen wissen wollen, da kann man denken, das ist bei Journalisten ja wohl selbstverständlich, dem ist aber nicht so. Wie gesagt, auch bei dieser anderen Tageszeitung, bei der ich gearbeitet habe, waren viele Journalisten schon nach ein paar Jahren nicht mehr in der Lage, sich morgens eigentlich zu denken, ja, was lerne ich denn heute, was ich heute Morgen noch nicht weiß? Und halt viel mehr ein bisschen mir selbstgefällig und ja, ich arbeite bei der renommierten Zeitung, da brauche ich ja gar nicht mehr mich irgendwie zu beweisen oder so. Und diese Neugierigkeit, die war echt. Und klar fand ich das auch großartig. Ich wollte mich natürlich auch beweisen. Ich dachte, naja, also dann will ich den Madonna und Prince vom Management natürlich sprechen und hier nicht Uwe von der Fleischerei. Und so hat das halt unglaublich gut geklappt und habe diese Serie beendet. Und dann war ich bei einem Verlag und habe gesagt, ja, hier, ich habe ja jetzt hier diese Serie Interviews gemacht, wollen wir da nicht ein Buch draus machen? Und da haben die sofort gesagt, ja, klar. Das ist ja außergewöhnlich, dieser Ideenreichtum, der ist ja noch nie so zusammengebracht worden. Ich habe natürlich das dann auch zusammengefasst und das Buch ist erschienen. Und dann habe ich mich aber schon wieder gelangweilt und dachte, ja, naja, das sind ja alles Denker. Das sind keine Leute, das ist ja natürlich relativ einfach, anderen Leuten zu sagen, wie die ihr Business zu führen haben. Jetzt muss ich eigentlich Leute interviewen, die das auch gemacht haben. Also Unternehmer oder Vorstandsvorsitzende oder, und das wurde dann meine neue Reihe. Und da habe ich dann Lou Gerstner von IBM oder Jack Welch, das sind jetzt alles ein bisschen Dinosaurier. Das waren halt in den 90ern im letzten Jahrhundert, waren das so die, ja, der Jeff Bezos von Amazon oder so, solche in der Größe schon. Und da habe ich auch eine unglaublich interessante Reise, also in jedem Sinne gemacht. Und zum Beispiel Ingvar Kamprad von IKEA, ja, der hat auch sehr selten bis gar nicht Interviews gegeben. Das fand er unglaublich uninteressant. Er konnte auch gar keine Fremdsprachen. Also da saß auch ein Übersetzer dabei. Und da hatte ich unglaublich Glück, weil ich saß so im Taxi in London und hatte ein Gespräch mit einem Investmentbanker, ich glaube am Flughafen. Und der hat gesagt, der kannte zufällig ein paar von meinen Interviews. Und hat gesagt, würdest du gerne in Ingvar Kamprad interviewen? Und ich sag, ja, hallo? Natürlich. Er sagt, ja, ich kenne einen der Leute, die bei, die Finanzen regeln bei der Familie. Da habe ich gesagt, naja, wahrscheinlich. Aber der rief mich dann eine Woche später an und hat gesagt, ja, hier, kannst in die Schweiz. Ja, und dann habe ich natürlich so losgedüst. Also ich hatte auch unglaublich viel Glück. Irgendwann werden die halt auch Sachen gegönnt. Und bei Desmond Tutu zum Beispiel habe ich einfach eine E-Mail geschrieben. Und dann war das sofort geregelt.
Man wundert sich manchmal, wie schnell sowas geht oder wie einfach sowas geht, oder?
Ja, weil es ist oft so, ist mir halt auch aufgefallen, dass diese Leute die Assistenten gerade bei amerikanischen Celebrities oder so, die machen ein unglaubliches Theater um Menschen. Das sind oft nicht die Menschen selbst. Die werden natürlich ein bisschen geschützt von den Leuten, weil es will halt jeder was von dir. Und da musst du natürlich auch einen Assistenten haben, der das ein bisschen aussortiert und nicht dich überall hinschickt und bei jeder Anfrage sagt, ja klar, machen wir, das geht ja gar nicht. Aber ja, also diese zweite Serie, die wurde auch zum Buch und da wurde ich so langsam als Führungsexperte gesehen. Und das habe ich so nicht gesehen. Und dann wurde ich auch gefragt, um Kolumnistin zu werden und selber Vorlesungen zu halten. Und das habe ich eigentlich nicht gemacht. Erstens, weil ich dachte, ich weiß ja schon, was ich weiß. Muss ich das jetzt die ganze Zeit wiederholen? Ich wollte neue Serien machen. Und auf einer anderen Seite war es halt auch, dass ich dachte, oh Gott, nee, ich will aber nicht aufs Podium. Das habe ich mich nicht getraut.
Obwohl du ein gewisses Sendungsbewusstsein ja eigentlich hast.
Ja.
Was heißt eigentlich, auch uneigentlich? Also du hast ja ein Selbstbewusstsein und auch ein Sendungsbewusstsein.
Ja, ich glaube aber nicht dieses Selbstbewusstsein, dieses wirklich wirklich auf sich zu vertrauen, das habe ich eigentlich nicht wirklich gehabt. Ich hatte diesen unglaublichen Beweisdrang. Ist das ein Wort, Beweisdrang?
Jetzt schon, ja.
Ja. Aber ich hatte zufällig ein Gespräch mit einem Typen in Holland, ist der unglaublich erfolgreich mit MBA in one day. Da hat er eigentlich dieses gesamte, also die ganzen Menschen, die ich interviewt habe, da hat er deren Bücher hat er ein bisschen zusammengefasst und hat dann ein Managementprogramm da draus gemacht. Da haben Leute 1.000 Euro pro Teilnehmer für bezahlt und 800 Leute haben in so einen Saal gepasst. Naja, kannst du ja ausrechnen. Und der fragte mich auch zu der Zeit, wieso ich das nicht mache, weil er hatte jetzt schon längst ein Haus mit Schwimmbad und ich habe die ganzen Leute wirklich gesprochen. Also ich bin ja wirklich um die ganze Welt geflogen, habe mir die Mühe gemacht, irgendwie diese Arbeiten zusammenzufassen und ja, dann habe ich halt auch gedacht, ja, wieso mache ich das eigentlich? Und dann habe ich gedacht, ja, ich will ja gar kein Haus mit Schwimmbad, ich brauche das auch nicht. Und also es ist halt ein bisschen zu unsicher, also ich glaube, das haben mehr Frauen.
Aber was ist denn dein Haus mit Schwimmbad dann?
Was ich erreichen wollte.
Ja.
Naja, ich wollte schon die Bibel vom Management natürlich machen. Ich wollte natürlich schon den endgültigen Klassiker. Dann ist jetzt auch gut. Und hier steht alles drin. Das ist Führung im 21. Jahrhundert. So hieß auch das erste Buch. Also ist auch entzückend irgendwie. Ich dachte auch wirklich, ich mache das jetzt, diese Interviewserien. Und dann ist es auch damit klar. Also dann braucht man ja auch nie wieder ein anderes Managementbuch zu lesen. Also den Anspruch hatte ich schon. Ja. Und das Problem ist natürlich, dass man schon Antworten bekommt, aber dann natürlich wieder neue Fragen hat. Und dann habe ich eine neue Interviewserie gemacht, und nämlich Leute, die keiner kennt, interviewt, also von der Putzfrau bis zur Krankenschwester, eigentlich komplett unbekannte Leute.
Was ich jeden Tag auch mache, in meinem anderen Podcast, ja. In meinem Hallo Welt hier Rosenheim Podcast und tatsächlich unabhängig von deiner Inspiration.
Wie meinst du?
Ich wollte damit sagen, dass du jetzt keine rechtlichen Schritte einleitest, bitte.
Nee, werde ich nicht. Aber das heißt unsichtbar, unmissbar, also unsichtbar und Gott, wie heißt das auf Deutsch? Ja, unsichtbar, aber
Man kann auf sich nicht verzichten. Unverzichtbar.
Genau, das. Unsichtbar, unverzichtbar. Mhm. Was man jetzt auch bei der Corona-Krise gemerkt hat, welche Berufe sind jetzt wirklich wesentlich? Es gibt ja, wie gesagt, in Holland zum Beispiel unglaublich viele Coaches, aber auch Unternehmensberater, also wirklich, wirklich viele, braucht kein Mensch. Also wenn die morgen nicht mehr zur Arbeit gehen, glaube ich nicht. Das sind ja die sogenannten Bullshit-Jobs, wo man sich wirklich fragen kann, ja, was ist denn da jetzt? Oder Marketing Manager, braucht man nicht. Aber Lehrer braucht man und Leute, die den Müll abholen und Krankenschwestern. Und da habe ich ja diese Serie gemacht, die wurde aber von meiner Chefredaktion damals sehr schnell gekillt. Also sagt er mir, hallo, kennt keiner, interessiert keinen, wir müssen immer Vorstandsvorsitzende interviewen. Aber das Problem ist dabei, dass die nie irgendwas Interessantes sagen dürfen, weil sonst der Börsenwert vielleicht weniger wird. Oder ja, Unternehmer können natürlich ein bisschen freier sprechen, aber es ist gar nicht in deren Interesse, um irgendetwas wirklich Interessantes zu sagen, um zu sagen, was wirklich abläuft in den Businesses. Weil da ist natürlich auch unglaublich viel, in Holland bezahlen große Unternehmen zum Beispiel keine Steuern. Wir sind ein Steuerparadies für diese ganzen großen Business, die unglaublich Milliarden verdienen weltweit. Die bezahlen hier keine Steuern. Also solche Sachen. Ich meine, dass also die wirklich die Sinnfragen oder die die werden ja nicht gestellt. Und dann ist eigentlich sehr schwierig, ein wirklich interessantes Gespräch zu führen. Und ich muss sagen, zum Beispiel die Krankenschwester, die ich interviewt habe, die wusste alles über das Krankenhaus. Die kannte auch jeden. Also der Vorstandsvorsitzende hätte sich mal öfter mit ihr unterhalten sollen und nicht Unternehmensberater von McKinsey hier für Tausende von Euros. Die Mitarbeiter wissen das. Das hat auch Ingvar Kamprad von IKEA übrigens sehr gut erklärt. Er hat gesagt, the Workfloor, sagen wir mal, da, wo die Arbeit stattfindet, das ist die beste Universität für Manager. Also auf dem, wie heißt das denn? Auf dem, man sollte mal aus den Chefetagen runtersteigen. Auf die, wie heißt das denn, das Wort? Und du weißt, was ich meine. Ja,
also, dass man das macht, was die Angestellten eigentlich so den lieben langen Tag machen.
Ja, dann weiß man, worüber man spricht.
Ja.
Und da, das war halt eine der Lektionen. Und ich habe so viel, also das sehe ich halt auch als den größten Reichtum oder das Schwimmbad in meinem Leben, ist dieser unglaubliche Ideenreichtum. Diese ganzen Leute, die ich gesprochen habe, von der Feuerwehr bis zum Vorstandsvorsitzenden, also 24 Stunden mit der Polizei oder und auf irgendwelchen Dance-Partys oder so zu Tausenden, also alles. Ich habe so viele Sachen erlebt, ich bin bei so vielen verschiedenen Menschen und Business gewesen, dass ich, das ist unglaublich. Also ich war halt auch sehr froh, dass ich dass ich das gefunden habe. Es passt halt auch zu mir.
Ja.
Also diese Unruhe ist ja dann auch ein Vorteil.
Gepaart mit einer Neugierde. Denn du kannst ja auch unruhig sein und überhaupt nicht neugierig. Das kann ja sehr ätzend dann werden auch.
Mhm.
Was hast du gelernt? Was hast du von deinen Interviews mit den Führungskräften gelernt? Und was hast du bei deinen Interviews mit den Menschen, die keiner kennt, aber die unverzichtbar sind, gelernt? Oder hast du was gelernt?
Ja. Bei den Interviews mit Vorstandsvorsitzenden habe ich gelernt, dass dass Status und Macht eine viel zu große Rolle spielt, so dass in dem Moment, wo Menschen bestimmte Jobs machen, eine ganz ungesunde Dynamik entsteht, dass man nicht mehr. Ich habe das auch gemerkt, als ich selber Chefredakteur wurde. Das ist natürlich nicht wirklich vergleichbar mit einem Vorstandsvorsitzenden, aber du bekommst nicht mehr alle Informationen. Du bist nicht mehr einer von allen. Du bist halt auf einmal, du stehst auf einmal über den anderen und wirst auch anders behandelt. Du kriegst viel mehr Aufmerksamkeit und Leute achten unglaublich auf dich, was du machst. Du kannst halt, ich habe zum Beispiel einen Hund gehabt und war mit dem bei der Hundeschule und wir sind da durchgeflogen, weil mein Hund überhaupt nicht gehört hat. Und und dann habe ich auch gedacht, stimmt ja auch. Ich finde Regeln auch überflüssig. Und ein Hund macht, was du machst. Genau wie Kinder machen, was die Eltern machen. Du kannst den 100-mal was sagen, wenn du dich da selber nicht dran hältst, dann ist das unglaubwürdig. Und das habe ich sehr oft gesehen in Firmen, dass zum Beispiel jemand sagt, ja, bei uns sind alle gleich, wir haben keine Hierarchien mehr, es ist hier, und dann läuft man mit dem Direktor vorbei an diesem Chefparkplatz, wo drauf steht Chef. Chef darf hier parken, sonst keiner. Ja, naja, und das hat dann, ist dann auch ein bisschen überflüssig irgendwie, dass Leute glauben das halt nicht. Und Bullshit merkt jeder. Da brauchst du auch kein Universitätsdiplom zu haben. Jeder fühlt und sieht, wenn etwas nicht stimmt. Und da unterschätzen Chefetagen auch die Mitarbeiter. Und auch, ja. Also das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Das ist so ein bisschen eigentlich sehr, ich würde sagen, das kann sich jeder selber ausdenken. Also ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, ganz viele Sachen wusste ich schon, bevor ich an diese Reise angefangen habe. Nur man denkt natürlich, ich bin Anfang 30, was weiß ich schon? Bei ganz vielen Sachen dachte ich, naja, das habe ich ehrlich gesagt auf der Schule auch schon gedacht, wenn man Lehrer hatte, die überhaupt keinen Spaß am Unterricht hatten. Da hat man ja auch gedacht, ja, wieso machst du denn diesen Job, wenn du das hier scheiße findest? So, wenn du eigentlich Schüler nicht abkannst. Oder irgendwie, also ich hatte so viele Lehrer, ehrlich gesagt, wo ich dachte, ja, ich glaube, du musst was anderes machen, anderen Job suchen. Ja, weil es denen deutlich keine Freude bereitet hat, zu unterrichten. Ja, aber wenn ein Lehrer nicht gerne unterrichtet, sollte er kein Lehrer sein. Das hast du einfach gesagt, weil man natürlich nicht sofort einen anderen Job hat oder eine andere Ausbildung. Aber meiner Meinung nach ist diese Freude am Job schon eine Voraussetzung für irgendeine Art von Effektivität oder Beziehung auch zu den Leuten, die man führt. Ist meine Meinung. Also ganz viele Sachen sind auch Common Sense, so gesunder Verstand. Man denkt, ja, hallo, das braucht man jetzt auch kein Businessbuch für zu lesen. Also meine Schwester ist ja, wie du weißt, Tischlerin und hat ein Café. Die hat noch nie ein Managementbuch gelesen. Wird sie auch nie. Und die macht den Job super, weil sie nämlich das macht, was sie denkt, das gut ist. Und sie denkt sich, ich habe das Café gemacht, wo ich gerne selber Kaffee trinken würde. Naja, so denken andere Menschen auch. Das ist jetzt nicht, da braucht die jetzt nicht eine Business-Ausbildung für zu machen. Und versteht auch überhaupt nicht, was ich daran so interessant finde. Sagt, mein Gott, was hat man davon? Diesen Berg von Büchern. Du glaubst ja gar nicht, wie viele Bücher ich gelesen habe. Also da wird auch ein Scheiß produziert. Das ist unglaublich. Und ich finde auch immer mehr, merke ich, zur Literatur zurück. Ich habe auch immer gerne Deutsch und Englisch Leistungskurs gehabt. Ich habe als Kind immer unglaublich gerne gelesen und ich merke jetzt auch, dass Literatur also schon wesentlich interessanter ist als Businessbücher. Also wenn man es nicht unbedingt lesen muss, würde ich auch sagen, mach das nicht. Glaub's mir, man kann was Nützlicheres mit seiner Zeit machen.
Und was hast du von den Menschen gelernt, die man nicht so kennt? Also Spaß an der Arbeit offensichtlich.
Naja, und mehr, also ein kleineres Ego. Die sind nicht unbedingt sich selbst nah. Die sind nicht damit beschäftigt, sich zu profilieren oder nach außen Erfolg auszustrahlen. Die erleben viel. Also ich habe auch eine Frau interviewt, die arbeitet in einem Hospiz. Heißt das so? Hospiz? Ja. Und begleitet Menschen beim Sterben. Naja, also die Frau, die hatte solche Glänzeaugen, also so viel Nächstenliebe und Menschlichkeit und Herzenswärme und also die hat gar keine Sinn, die fragt sich nicht, was der Sinn ihres Lebens ist. Die hat jeden Tag Sinn. Ja. Und erfährt auch Sinn und fühlt sich nützlich und sieht und fühlt, was ihre Arbeit macht. Und sind auch abends, wenn sie nach Hause gehen, erfüllt.
Im Positiven. Wie gesagt,
diese Bullshit-Jobs. Ja, naja, wenn du Marketing-Manager bist und du musst Leute dazu bekommen, dass sie noch mehr Scheißprodukte kaufen, ja, ich weiß nicht, ob man dann abends nach Hause fährt und denkt so, oder jetzt hier in Holland haben wir ganz viele Leute, die diese Corona-Apps kontrollieren und dann Bußgelder verteilen. Also ich weiß nicht, ob so ein Job, ob der dich erfüllt. Keine Ahnung, die habe ich jetzt noch nicht interviewt. Also ich glaube, dass man ja im Kleinen halt große Sachen machen kann.
Hast du was dazu erlebt oder gelernt vielleicht sogar, weil du jetzt auch die Dame aus dem Hospiz angesprochen hast, wenn es darum geht, die Arbeit nach Hause zu nehmen? Also wenn du das jetzt so erzählst, ist ja der erste Reflex, ui, die sitzt wahrscheinlich den ganzen Tag oder in ihrer Freizeit zu Hause und weint um die ganzen Menschen, die sie dort auf der Arbeit erlebt.
Das hatte sie jetzt nicht, was an die ich jetzt denke. Ich weiß eigentlich nicht, wie sie sich davor schützt, vor diesen ganzen Emotionen. Aber ich glaube, also wie sie mir das erklärt hat, war es halt so, dass sie sich ständig bewusst ist, was wichtig ist in ihrem Leben, womit sie ihre Zeit verbringen möchte. Man hört ja ganz oft von Leuten, also sie hat mir auch erklärt, dass viele Menschen am Ende ihres Lebens dass es ihnen leid tut, dass sie bestimmte Menschen nicht mehr sehen oder nicht genug Zeit mit jemandem verbracht haben oder Leuten nicht genügend klar gemacht haben, wie viel sie ihnen bedeuten oder dass sie sich nochmal aussprechen möchten mit Leuten, mit denen sie keinen Kontakt mehr haben. Sie hat mir halt auch erklärt, dass es für sie eigentlich gar keine Frage ist, was bei ihr wichtig ist. Und das sind Familie und Freunde und Gesundheit und ein Job, das ist natürlich schon relativ Luxus, dass du einen Job hast, der dir Spaß macht oder der dich bereichert. Und ich glaube, dass es einen den ganzen Tag wieder... ich vergesse sowas immer. Ich kann mich unglaublich aufregen, wenn ich irgendwo warten muss. Oder ich habe auch, ja, das kommt ja vielleicht später nochmal oder nicht, aber ich bin ja auch ein paar Mal fast gestorben. Und dann war ich so 2 Monate erleuchtet. Und, und nach 2 Monaten habe ich mich wieder wie eine Diva verhalten, weil mir irgendwelche Sachen nicht gepasst haben. Also das ist nicht strukturell, das ist jetzt nicht einfach, um irgendwie ein guter Mensch zu sein.
Was ja in der Literatur und in Filmen anders dargestellt wird, oder? Wenn man solche Erfahrungen hat, dass man sofort, zack, jemand anderes ist.
Ja. Und das ist auch etwas, worum mein letztes Buch geht, dass dem eben nicht so ist. Und dass man damit auch aufhören muss. Und ich habe viel zu viele von diesen Hollywood-Filmen gesehen, dass ich auch für den Rest meines Lebens, danke auch, völlig frustriert bin, dass mein Leben, dass hier kein Mann vor meiner Tür steht mit einer Gitarre und einem selbstgeschriebenen Lied und jeden Tag eigentlich enttäuscht bin über die Wirklichkeit, weil ich denke, ja, wo ist denn jetzt der Mann, der hinterm Bus herrennt, um mir die Liebe zu erklären oder wo ist denn jetzt das Orchester, was aufsteht, wenn ich morgens aus der Tür gehe? Also leider nein.
Aber weil du es schon eben gerade auch angesprochen hast, wir haben ja vorhin über Karriere gesprochen am Anfang unseres Gesprächs. So nach dem, was du jetzt gesagt hast und als unbeteiligter Beobachter, sage ich jetzt mal, du hast doch eine Karriere gemacht. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du auch eine Zeit, also immer zu den Veröffentlichungen auch Gast bist in Talkshows, deine Interviews werden in Zeitungen, also mit dir in Zeitungen abgedruckt. Das sind Karriereindikatoren, oder?
Naja, das ist erst bei dem letzten Buch passiert. Also bei meinem, ich hatte zwischendurch noch einen Roman veröffentlicht, da wurde ich auch hier und da interviewt, aber dieses Buch, mein letztes Buch, das ist jetzt schon wieder 2 Jahre her, da habe ich unglaublich viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Und da war ich auch im Fernsehen und im Radio und da wurde ich für fast jede Zeitschrift und Zeitung interviewt. Also das war auffällig, also das ist jetzt nicht Standard. Also das ist, also normalerweise bist du als Journalist, ist ja was anderes als ein Autor.
Ich dachte jetzt schon in Folge der Buchveröffentlichung.
Das, ja, es war eigentlich vor allem das letzte Buch.
Ja. Und hast du da versucht, dich anders zu verhalten als deine Interviewpartner?
Ja, gute Frage. Weiß ja eigentlich nicht.
Also du hast ja zum Beispiel gesagt, was der mir jetzt erzählt, das kann ich auch in seinem Buch nachlesen. Kommt man in die Situation, dass man letztendlich das nochmal erzählt? Es gibt ja, also das finde ich ja bei Fernsehinterviews oft so wahnsinnig langweilig, dass ich gucke mir das bei ARD an, ich gucke es mir bei einem Privaten an und die Leute erzählen einfach die gleiche Geschichte nochmal. Ach, da war ja was ganz Witziges passiert. Und du denkst, naja, kenne ich jetzt. Ne? Und im Buch habe ich es auch schon gelesen. Aber ertappt man sich dabei, dass man das auch macht?
Naja, weißt du, ich glaube, das liegt an den Journalisten, weil die keine interessanteren Fragen stellen. Es ist unglaublich schwierig, einfach so aus dem Nichts heraus irgendwie die meisten Menschen sind interessant. Jeder hat interessante Geschichten zu erzählen. Nur muss man eben gute Fragen stellen. Und mir ist aufgefallen bei meinem letzten Buch, dass Journalisten unglaublich faul sind und uninteressiert und oft nicht weiterkommen, als das einfach einmal gegoogelt zu haben und oft auch mein Buch gar nicht gelesen haben und dann auch gerade so was auf der Rückseite steht. Ja, und dann kriegst du kein interessantes Gespräch. Dann habe ich versucht, man darf das ja oft noch gegenlesen, bevor es veröffentlicht wird. Da war ich auch wirklich schockiert. Also standen auch Sachen drin. Ich sagte, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, das hättest du aber sagen können. Ja, okay. Na, dann bin ich eigentlich auch schnell. Ich war wirklich, und ich würde, das ist übrigens auch eine gute Lektion. Ab und zu mal mit dem Platz tauschen. Ich habe echt gelernt, als ich viel interviewt wurde, wie verletzlich man ist, wenn man seine Geschichte in die Hand von einem Journalisten gibt. Weil viele Journalisten machen ihre eigene Geschichte daraus. Und dann, ja, du bist halt abhängig von den Journalisten, was die da mitmachen. Und für mich war das sehr gut, immer wieder zu erfahren, weil ich auch oft nicht verstanden habe, wieso wollen Leute nicht interviewt werden. Jeder soll interviewt werden. Ich habe auf einmal verstanden, warum Leute das nicht machen. Das, weil du das die Regie auch oft verlierst über eine Geschichte.
Ja, über deine Geschichte letztendlich. Ne?
Ja, ja. Und da, das fand ich schon, also ich habe halt auch zum Beispiel, wurde mein Buch war in irgendeiner, wurde auch besprochen bei so einer Fernsehsendung, eine Journalistin, die ich auch ganz gut kenne, die hat mein Buch empfohlen mit zwei anderen Büchern und da hat die zwei Sachen gesagt, wo ich dachte, du hast es nicht gelesen. Du hast es echt nicht gelesen oder du hast es nicht verstanden. Macht nichts, aber ich weiß nicht, wie man ein Buch empfehlen kann, was man nicht kennt.
Hast du sie damit konfrontiert?
Nee. Nee. Es ist dann wieder ein bisschen feige eigentlich. Mir fällt auch immer auf, dass Journalisten selbst nicht so gut mit kritischen Sachen umgehen können. Also da kann ich auch eigentlich nur von mir selber sprechen, aber sich zu verantworten, Journalisten machen das ja ganz gerne, andere Leute zu Verantwortung ziehen, sagt man das so?
Ja.
Und wenn man aber selber, dann ist es unangenehm. Also, aber wie gesagt, ich denke, es ist ganz gut, ist ab und zu mal, oder ein Chirurg, dass der erstmal in sich selber schneiden lässt, bevor, oft bei Ärzten, bei meinem Neurologen zum Beispiel auch, dann denke ich, ja, du, hallo, ich bin für den Gehirn auf Beinen.
Ja.
Dem fehlt so jegliche Art von Empathie und dann denke ich, ja, jetzt versuch doch mal dir vorzustellen, dass deine Tochter hier sitzt und der muss dir jetzt erklären, dass die das und das hat.
Dann,
und das ist, glaube ich, echt eine ganz gute, sich wirklich in andere Menschen hineinzuversetzen. Ich glaube, das kann unheimlich viel Verständnis bringen und auch bessere Kommunikation oder Zusammenarbeit.
Frage ich jetzt mal für als interessierter Lehrer natürlich, was wäre für dich ein Perspektivwechsel, der im Lehrerberuf geboten ist?
Ja, dass der Schüler Unterricht geben lässt.
Damit die auch merken, wie ätzend das sein kann. Oder wie viel Spaß es machen kann.
Ja. dass du dann wieder Schüler bist. Und dass du selber dann irgendwie, ja, irgendwo einen Kurs machst und denkst, ach ja, genau, das mag ich nicht an Lehrern, oder mache ich das vielleicht selbst, oder?
Ja, ich überleg mal, wie ich das anbringen kann. Jetzt hast du es ja schon eben angesprochen. Es ist, dein Leben hat ja tatsächlich einen richtigen Einschnitt gehabt. Ne? Du hast was ist passiert?
Ich hatte in 2011 eine Gehirnblutung beim Surfen in Portugal, also im Meer, auf dem Meer. Und das ist so ganz glimpflich, bin ich dann, ich war zufällig mit einem Surflehrer im Wasser, das war gerade mein neuer Freund, den kannte ich genau 4 oder 5 Wochen, und der hat mich aus dem Wasser bekommen und hat einen Krankenwagen gerufen. Ah nee, wir hatten da keinen Empfang, also ein Auto, und dann ins Krankenhaus da und dann MRT und dann ja, na, leider Gehirnblutung. Und dann hat der Arzt zu mir da gesagt, das werde ich auch nie wieder vergessen, du musst deine Familie anrufen, weil du es vielleicht nicht überleben wirst. Und dann musste ich mit dem Krankenwagen nach Lissabon. Und diese Fahrt nach Lissabon, also ich war natürlich noch nie in meinem Leben, hatte ich so viel Angst. Ich dachte, ja, ich sterbe jetzt. Und dann habe ich mir nicht getraut, meine Eltern anzurufen. Ich dachte, oh Gott, weil ich habe schon öfter angerufen, da war wieder irgendwas. Ich würde jetzt ziemlich viele so Unglücke und Sachen, wie immer, irgendwas war immer los in meinem Leben. Also ich habe mich nicht getraut. Und da habe ich meine Schwester angerufen und die meinte, oh, danke auch, jetzt darf ich dich anrufen. Und also viel habe ich auch auf das Bewusstsein verloren. Also ich habe nicht alles mitbekommen. Aber es ist, dieses Klischee ist wirklich wahr. Man denkt nicht, wenn man stirbt, hätte ich bloß mehr gearbeitet. Bloß mehr Zeit im Office verbracht. Das denkt man ja immer auch. Man ist ja immer mit seinem Lebenslauf beschäftigt und nicht mit dem, was Leute über dich sagen bei deinem Begräbnis. Was ist denn, wie möchte man denn erinnert werden? Was zählt denn am Ende? Und da habe ich halt auch gedacht, oh, zum Glück habe ich keine Kinder. Oh Gott, wie furchtbar für meine Eltern. Muss ich noch irgendjemand um Verzeihung bitten? Habe ich allen Leuten gesagt, die ich gerne habe und die ich liebe, wie gerne ich die habe? Habe ich das überhaupt genug gesagt? Und das war's. Das sind die Gedanken. Naja, und wie gesagt, danach dachte ich, also ich habe es überlebt, wie man ja hört. Und ich war nicht, also ich musste schon eine Zeit lang in Portugal bleiben. Das war jetzt nicht so schlimm, ein paar Wochen. Also so gut ging es mir jetzt nicht. Aber ich war eigentlich auch im Krankenhaus, also ein furchtbarer Patient. Und ungeduldig, und ich wollte da weg. Und ich will das nicht, will nicht in so einem Abhängigkeitsverhältnis. Und ich wollte einen Espresso und eine Zigarette rauchen. Und weiß ich nicht was. Und habe die da rumkommandiert, also unglaublich, echt unsympathisch.
Also es findet keine Läuterung statt? Also oder keine Blitzläuterung?
Na, keine bleibende. Also dein Charakter.
Ja.
Also ich muss halt genau das machen, was ich nicht kann. Ruhig bleiben, abhängig sein, Sachen sein lassen, anstelle immer was zu tun.
Ja.
Ich war ja immer auf 180 eigentlich bis dahin. Und also immer aktiv, immer zu viel Energie, immer machen. Und das ging nicht. Also ja, ich konnte auch nicht surfen, und ich konnte auch nicht dies, und ich konnte auch nicht das. Ja, damit musste ich mich erstmal zurechtfinden. Und und danach habe ich natürlich mein ganzes Leben umgekrempelt. Ich bin aus Amsterdam weggezogen und mein Vater hatte ein Ferienapartment in Nordwerk, also am Meer. Und da dachte ich, ich muss aus der Stadt, ich brauche Ruhe, und ich muss halt nur mal, ich wusste ja auch, okay, jetzt weiß ich, was wichtig ist im Leben, dann kümmere ich mich jetzt mal um die Sachen, die wirklich wichtig sind. Job lasse ich jetzt erstmal, und dann habe ich eben kurze Zeit kein Geld, ich werde schon immer irgendwie zu Geld kommen, ich habe ja auch immer gearbeitet, kann ja auch zur Not in der Gastro arbeiten, ist auch egal. Naja, dann habe ich mich ein bisschen mehr gekümmert, habe hier und da meine Entschuldigungen irgendwie bei Leuten, die ich irgendwie nicht so gut behandelt habe, habe ich mich hier und da entschuldigt. Dann habe ich mehr Zeit verbracht mit Leuten, die mir wichtig sind. Und das ging auch so 2-3 Monate ganz gut. Und dann habe ich wieder Leuten, also dann dachte ich halt auch, ja, ich bin auch mehr Zen, also ich mache wieder mehr Yoga, vielleicht kann ich auch mal meditieren oder sowas, immer in mich gehen. Naja, nach 2-3 Monaten habe ich wieder jemandem Mittelfinger gezeigt und war ich wieder erbracht, wenn ich irgendwo 5 Minuten auf irgendwas warten muss. Also furchtbar. Und dann habe ich das Jobangebot bekommen, um Chefredakteur zu werden. Und dann dachte ich, ja, das ist natürlich super, das mache ich jetzt. Und echt sofort wieder im Stress und Deadlines und unglaublich wichtig habe ich mich gefühlt und alles. Also im Nachhinein denke ich halt auch, es ist ja auch wirklich, also einfach vom Abstand denke ich auch, meine armen Eltern, also die dann natürlich auch wieder sehen, oh nee, los geht's. Du kannst mit, ja. Das hat aber auch unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich war jetzt nicht so eine gute Führungskraft, leider. Wie gesagt, ich bin auch mit dem Hund durchgefallen bei der Hundeschule und auch die Mitarbeiter, ja, die fanden mich, glaube ich, auch ganz schön anstrengend und ich habe auch das Team überhaupt nicht irgendwie, also das waren für mich einfach nur Mittel zum Zweck. Wie deren Wochenende war, also das hat mich jetzt eigentlich nicht wirklich interessiert oder hatte halt dieses Ziel vor Augen, dieses Business-Magazin muss erneuert werden, das muss besser sein, bessere Kolumnisten, interessantere Artikel, bam, bam, bam. Und ich bin einfach auch komplett über die hinweg gestiegen und dachte, ja, nee, und ich habe innerhalb von kürzester Zeit da dieses Blatt erneuert und war auch echt erfolgreich. Und mein Direktor, der nannte mich auch die Kanone. Also ein Portugieser hat auch mich immer Dutch Dynamite genannt, weil irgendwie in meiner Umgebung auch so einiges explodiert. Oder eben auch im guten Sinne. Sehr schnell, sehr effektiv. Aber im Laufe der Zeit, also nach so 2 Jahren, habe ich so Burnout-Erscheinungen gehabt. Und also ich konnte mich immer schlechter konzentrieren. Das konnte ich sowieso noch nie wirklich gut. Und Gedächtnisverlust und sehr emotional, sehr schreckhaft. Also ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl von Bedrohung, dass jeden Moment irgendwas ganz Schlimmes passiert. Und da passierten auch sehr viele schlimme Sachen hintereinander weg. Also ein guter Freund von mir ist erschossen worden, also Kriegsfotograf. Und ich hatte einen Einbruch, ich hatte eine Überschwemmung in meiner Wohnung. Ich hatte hintereinander weg Sachen, wo du sagst, naja, muss jetzt auch nicht sein. Und ja, doch auch viel Stress von der Arbeit her. Und dann dachte ich, na, es ist der Job, da habe ich den Job gekündigt. Dann ging es mir aber noch genauso schlecht. Und schlief auch nicht mehr richtig und so. Und dann, hatte ich meine Zunge kaputt gebissen und hatte richtig krasse Albträume und konnte auch mich kaum. Also mir ging sowas von schlecht und da dachte ich, okay, jetzt drehe ich richtig durch. Also jetzt habe ich ja anscheinend, ich habe mich auch gefühlt, als ob ich irgendwie in einer Art Hölle irgendwie, so richtig gruselig. Naja, ein paar Monate später hatte ich dann einen epileptischen Anfall wo bei meiner Schwester in Hannover. Also die war dabei, als das passiert ist. Und das war dann, glaube ich, nicht so lustig, um zu sehen. Also, und sie dachte halt erst so, Gott, habe ich jetzt irgendwie mich vergiftet? Oder war ich mit den Fingern in einer Steckdose? Oder was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ich halt auch Schaum vor dem Mund hatte und ihrer Meinung nach halt auch fast erstickte. Und dann halt dieses Krampfen und dann halt den Krankenwagen gerufen. Und ja, die dachte, dass ich da, glaube ich, sterbe. Und naja, und im Krankenhaus dann war ich 10 Tage im Krankenhaus in Hannover, haben sie die ganzen Tests gemacht und auch da habe ich mich wieder auch nicht so korrekt verhalten. Ich dachte, das muss jetzt nicht sein, ich liege hier mit einem Junkie im Zimmer und irgendwelchen anderen Leuten, mit denen ich nicht in einem Zimmer sein möchte. Und also ich konnte damit sehr schlecht umgehen. Und dann diese ganzen Tests und der Neurologen, die dann halt sagen, ja, sie haben Epilepsie und haben so eine Rückenmark. Spritze, wo du dann guckst, auf eine Autoimmun, was diese Ursache ist von der Epilepsie. Und das Einzige, was mich wirklich erleichtert hat, weil ich eben dachte, ach so, ich hatte keinen Burnout. Ich habe wahrscheinlich schon sehr lange und also auch diese Absenzen, dass du kurz weggetreten bist, das habe ich, glaube ich, auch schon sehr lange. Und das, auf einmal gab es halt eine Erklärung dafür. Das ist natürlich immer ganz schön. Ich bin auch ein Control-Freak. Ich will immer alles verstehen. Und wenn ich Sachen verstehe, dann kann ich sie akzeptieren. Naja, das gibt dann kurz Erleichterung. Nur auf einmal war mir klar, ach so, nie wieder surfen, nicht mehr Auto fahren, dies nicht, das nicht. Was muss ich jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Mit dem Bus? Mit einer Handtasche auf dem Schoß? Oder und ehrlich gesagt, habe ich mich dafür zu gut gefühlt. Ich will unabhängig sein, frei. Ich will machen, was ich will, wann ich das will und mit wem ich das will.
So, und das ist dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr möglich.
Nee. Und das hat mich echt. Und dann daraufhin kamen auch noch die Medikamente. Und das erste Medikament, was ich bekommen habe, es hatte solche schlimmen Nebenwirkungen wie Depression, Zwangsstörungen. Auf einmal musste ich so und so viel Rollen Klopapier haben. Ich musste, alles musste in einer geraden Linie auf dem Tisch liegen. Wenn ich Frühstück gemacht habe, kam einem das so vor, als ob ich ein 6-Gänge-Menü da irgendwie vorbereite. Also diese Depression, die war auch echt schlimm. Also ich hatte überhaupt keine Lebensfreude mehr. Und bis ein Freund von mir sagte, Entschuldigung, aber hier stimmt was nicht. Und dann bin ich zum Neurologen gegangen und der sagt, ja, das sind bekannte Nebenwirkungen. Wir können ja wechseln. Ich sagte, ja, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Das hätten Sie mir doch mal ein bisschen früher sagen können.
Wie hat er da reagiert?
Ja, der hat mich noch nicht mal angeguckt. Er hat mich bei der Diagnose auch nicht angeguckt. Also es ist irgendwie anscheinend für Neurologen sehr schwer, Kontakt mit Menschen irgendwie. Also jedenfalls die, das geht natürlich nicht für alle Neurologen, aber dann habe ich ein zweites Mittel bekommen und das, da kam die Lebensfreude wieder. Also das, muss ich sagen, war eine der besten Phasen in meinem Leben, weil ich auf einmal wieder Musik gefühlt habe. Wirklich, ne? Das Leben ist dann nicht mehr schwarz-weiß und hat dann auf einmal wieder ein bisschen Farbe. Mhm. Und ich wieder aufs Fahrrad gesprungen bin und dachte, naja, ich kann nicht Auto fahren, aber ich kann ein Fahrrad fahren. Und was einem alles so Freude bereitet und dass man wieder Freude erfahren kann an Sachen. Das kann man gar nicht erklären, wenn man das nicht kennt. Weil ja auch Leute, wenn ein Menschen depressiv ist, das habe ich ja auch bei Menschen, die depressiv sind, gesagt, ja, dann musst du ein bisschen früher aufstehen und dann musst du ein bisschen mehr Tageslicht.
Genau, mal an die frische Luft.
Ja, dann gehst du ein bisschen wandern. Man hat keine Ahnung, wovon man spricht. Wirklich nicht.
Aber du kennst jetzt ja die andere Seite. Also wie kommt denn das bei der anderen Seite an, wenn ich sage, ey, komm, jetzt gehen wir mal raus. Und
ganz schlimm.
Fühlt man sich ganz da verarscht? Schlimm. Oder?
Nee, ich glaube einfach, man weiß ja, es geht einem schon schlecht. Und dann fühlst du dich noch schlechter, dass du dich schlecht fühlst.
Und
es ist natürlich gut gemeint, wenn Leute mit Ratschlägen kommen, wirklich gut gemeint. Aber es bringt nichts. Es ist unglaublich schwer, bei Menschen zu sein, die leiden. Man möchte das nicht. Man möchte denen helfen. Man möchte für die sorgen. Das Einzige, was man machen kann, ist da sein, einfach zu sein, dass es einfach okay ist, wie es ist, dass man jemanden leiden lassen kann und nicht Mitleid, aber Mitgefühl zeigt.
Das ist
das Einzige, was...
Wo ist da der Unterschied? Also, oder wo ist die Trennlinie?
Ja, bei Mitleid leiden zwei und bei Mitgefühl leidet einer, aber der andere, er kann das sein lassen, ohne dabei selbst runtergezogen zu werden.
Aber wie ist es denn, also ich bin bereit, mich mich darauf einzulassen, dahingehend, dass ich Zeit mit dieser Person verbringe. Aber muss ich mir die Geschichte immer und immer wieder anhören? Oder habe ich doch das Recht zu sagen, ich habe es jetzt echt schon 8-mal gehört.
Das ist ein guter Punkt. Ich habe mal eine amerikanische Autorin, die ich auch zitiere in meinem letzten Buch, die mir sehr gut gefällt, Elizabeth Gilbert. Und die sagt, die hat auch so eine Freundin, die ja eigentlich eine Stunde meckert am Telefon, wie scheiße alles ist. Und ja, und dass sie irgendwann auch gesagt hat, pass auf, du kriegst 5 Minuten, da darfst du dich aufregen, dass du mir genau wieder diese gleiche Geschichte über den gleichen Typen oder den gleichen, das 5 Minuten und danach reicht's oder 10 Minuten. Danach sprechen wir was anderes. Man muss sich abgrenzen. Man muss sagen, hier, bis hierhin und nicht weiter. Und die Geschichte kenne ich. Du kannst jetzt noch, kriegst jetzt noch so viele Minuten und danach Schluss. Es bringt ja nichts, irgendwie sich endlos. Damit tut man dem anderen auch keinen Gefallen. Mhm. Und ja, das ist schwierig, aber man muss, glaube ich, sowieso immer mit anderen Menschen seine Grenzen bewachen. Und das ist ja was anderes als eine Grenze zu einem Land, sondern ab wann fügt mir das Schaden zu?
Ja, ich meine jetzt gar nicht mal so sehr Schaden, also oder je nachdem, wie man es definiert, aber es ist ja auch einfach Zeit, meine Lebenszeit.
Ja.
Also die nimmt Schaden, ne? Also ich kann nach Hause gehen und schlafe trotzdem gut. Das kann ja auch passieren, aber das ist wahrscheinlich der Punkt, also ich kenne das hoffentlich nur aus Erzählungen, also dass ich das selber noch nicht so erlebt habe. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum solche Menschen dann, die in Depression sind, einsam werden, weil keiner mehr Bock hat, sich das anzuhören?
Ja. Klar. Wie hat der eine das nochmal erklärt, dieser Andrew Solomon, das ist ein bisschen der König der Depression, der hat so ein Standardwerk darüber geschrieben. Das ist sehr schwer zu ertragen, weil die Menschen sich selbst nicht ertragen. Also das ist dasjenige, was einen so runterzieht. Ja. Weil das fragt unglaublich viel von anderen Menschen, um dabei anwesend zu sein und sich das anzuhören oder vor allen Dingen auch zu fühlen. Weil wenn es jemandem so schlecht geht, den man liebt oder den man sehr gerne hat, da braucht man viel Liebe, viel Zuneigung und viel irgendwie dieses Verständnis, dass das nichts über einen selber sagt und dass man jemanden auch nicht retten kann. Und ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, ihr Mann hat Selbstmord gemacht, und die haben 2 Kinder und hatten eine Firma oder sie hat noch genauso diese Firma. Und das ist ja dann auch immer das Dilemma, so wie kann das sein? Also was ist da passiert? Und Leute, die wirklich schwer depressiv sind, die tun jemandem in ihrem Kopf auch einen Gefallen und befreien ihre Familienmitglieder oder von sich selbst. Das ist der Grund, warum die das auch machen.
Und man hat von außen kaum eine Chance da.
Nee.
Also so wie du das gerade erzählst, klingt es ein bisschen so, als müsste die Person, die an einer Depression leidet, selbst erkennen, dass es so nicht weitergeht.
Es ist genau wie mit einer Sucht. In dem Moment, wo man keine Hilfe fragt, ändert sich nichts. Du musst ja selbst entscheiden, das kann kein Mensch für dich machen. Das kann dir niemand sagen, du hast ein Alkoholproblem oder du bist depressiv. Aber das wissen die Leute ja. Wissen sie ja. Also das ist jetzt keine Neuigkeit für die.
Ja.
Nur wenn du nicht erkennst oder auch diesen Schritt machen willst, um diese Verantwortung zu übernehmen für dein eigenes Leben, dann kannst du da kannst du 1000 Selbsthilfebücher lesen, das wird nichts. Und ich weiß zum Beispiel auch, als mir so schlecht ging, hat meine Hausärztin gesagt, vielleicht hast du ziemlich viele Traumata?
Traumata.
Traumata gehabt, wie wäre es mit einer Therapie? Therapie, ich bin selber Psychologin. Und wieso? Ist okay, ja, ich hatte ein paar Sachen, okay, aber ja, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Einen doppelten Espresso und los geht's. Naja, und dann habe ich aber auch so eine kleine Stimme, so ganz leise, so gesagt, naja, vielleicht kann es ja auch nicht schaden und ich brauch's ja auch niemandem sagen. Und ich kann ja doch ein bisschen Hilfe gebrauchen, aber mein Mantra ist halt auch uns schon immer gewesen, ich schaffe das. Ist ja auch in Deutschland jetzt anscheinend von Merkel natürlich geprägt. Ich schaffe das alleine, war eigentlich auch noch mein Mantra. Ich schaffe alles alleine. Und dann war ich bei diesem Therapeuten und habe den genau wie ich dich ja jetzt eine Stunde vollgequatscht. Und ja, und das habe ich gemacht und da war ich und dies und das und das. Und naja, ist natürlich alles nicht so toll. Und aber, was für eine Therapie machen wir denn? Wo sind Sie denn ausgebildet? Was ist denn hier, was ist genau unsere Zielsetzung? Und da. Und naja, und am Ende habe ich halt, ich glaube, da war die Zeit schon vorbei, habe ich halt gesagt, ich schaffe das sonst immer und so. Und dann hat er eigentlich nur einen Satz gesagt, ja, du schaffst das auch meistens. Und jetzt aber gerade nicht. Und das war mir bis dahin, die Möglichkeit gab es in meinem Universum gar nicht. Man kann auch eine Zeit lang es nicht alleine schaffen. Mhm. Ich dachte, oh. Das heißt ja nicht, dass man irgendwie, was ich halt auch oft dachte, dass man dann schwach ist oder was ja jetzt auch wieder in ist, diese Verletzlichkeit, dass man das jetzt immer mehr zeigt oder dass Leute das, also jedenfalls in Holland sind das auch alles Bestseller, dass man sich verletzlicher zeigt und nicht so unantastbar. Ja, und das also, wird dann auch wieder, ja.
Na, hier ist es eher so nach meinem Dafürhalten, dass man nach wie vor eigentlich nicht sagen darf, dass man sich professionelle Hilfe nimmt. Also es wird, aber ich habe das Gefühl, es wird gar nicht mal, dass es als negativ angesehen wird, aber man hat das Gefühl, es wird als negativ angesehen.
Naja, es ist, man schafft es dann nicht alleine, man braucht Hilfe.
Und die Hilfe kommt auch nicht vom Partner.
Das passt natürlich überhaupt nicht. Naja, das passt auch überhaupt nicht in unsere Gesellschaft.
Ja.
Aber in Holland alleine nehmen 1 Million Menschen Antidepressiva.
Bei wie vielen Einwohnern?
16 oder 17 Millionen?
Ja.
Das ist ganz schön viel. Also ganz viele Menschen leiden meiner Meinung nach in Stille.
Ja.
Und haben Schwierigkeiten mit dem Leben. Und nicht unbedingt depressiv, aber kommen nicht klar. Und das finde ich sehr traurig. Also und ich habe halt auch mit dem Therapeuten damals 3 Jahre her, auch gesprochen und ich habe halt und er hat mir unglaublich gut geholfen, einfach weil er nur anwesend war und mich eigentlich auch gar nicht richtig gesteuert hat und einfach nur für mich da war. Diese Dreiviertelstunde, Stunde durfte ich auch die ganze Zeit einfach alles sagen. Er hat mich da nicht, es war mir nicht peinlich. Ich kannte den ja weiter auch gar nicht. Ich werde den ja wahrscheinlich außerhalb der Therapie auch nie wiedersehen. Das gibt sehr viel Freiheit und Ruhe. Und er hat auch gesagt, du reagierst völlig normal auf eine abnormale Situation. Es ist nicht umgekehrt. Und ich denke, dass ganz viele Menschen denken, dass sie abnormal sind. Obwohl unsere Gesellschaft abnormal ist.
Ja.
Das ist, was nicht stimmt. Und dass man nur menschlich ist, dass man sich nicht zurechtfindet in bestimmten Lebensarten oder wie wir meinen. Wir sind ja völlig, ich verstehe, sie guck mal, wie manche Menschen leben in Bürogebäuden, in das ist doch traurig.
Aber es ist das, was erwartet wird, genau, ja.
Mit der Natur oder diese Leistungsgesellschaft oder dass man meint, irgendwie eine Freundin von mir ist Lehrerin in der Grundschule und sie meinte, am schlimmsten sind die Eltern.
Ja.
Eltern sind so schlimm. Die sind alle natürlich begabt oder haben irgendwelche Schwierigkeiten oder sind Kinder. Und dann ist das Essen vegan in der Grundschule. Und sie meint, ich ertrag die Eltern nicht. Die Kinder sind super. Mhm. Die Eltern unausstehlich. Es kostet sie so viel Energie. Und dann sind die doch alle geschieden und dann darf der neue Partner, der darf nicht bei dem Gespräch sein und der muss aber dann mit ihr, dem Partner in Urlaub und dann aber mit der, ja, völlig, völlig gestört.
Und siehst du dich als Vorreiterin jetzt? Also du bist eine, also du bist in den Niederlanden bekannt?
Ein bisschen.
Und dass du das jetzt nimmst und sagst so, ich bin in der Situation und ich mache das so und so und ich sage nicht, dass ihr es auch so machen müsst, aber denkt mal drüber nach. Also hast du das Gefühl, ob jetzt bewusst oder unbewusst, dass du einen Weg ebnest? Denn davon, ich glaube, darum geht es ja auch ein bisschen in deinem Buch, dass du von deiner Verletzlichkeit berichtest. Und Dinge nicht mehr selber unter Kontrolle hast in manchen Bereichen.
Oder? Naja, das Buch heißt auch nie wieder ein Selbsthilfebuch, weil ich habe unglaublich viele von diesen Büchern gelesen. Ich habe auch für die Happiness gearbeitet und ich habe Bestseller visualisiert, der dann doch nicht kam und habe dann auf einmal nur Bananenbrot gegessen, weil da kein Dingens drin ist.
Gluten.
Danke, Gluten. Und ich weiß nicht, was ich alles probiert habe, um mich selbst zu optimalisieren. Und ganz viele Sachen bringen einfach nichts. Also genau wie diese auch jedes Jahr diese Diäten, um in 6 Wochen einen Bikini-Körper zu haben. Also da wird einem ja eine Menge Bullshit verkauft, irgendwie, dem man natürlich irgendwo glaubt, weil man denkt, ja, ich möchte auch irgendwie, keine Ahnung, was alles erreichen. Und ich wollte halt auch mit diesem Buch, ich habe halt ehrlich geschrieben, also wirklich ehrlich, eben, was ich auch dir gerade gesagt habe, wie unmöglich ich als Patientin war. Und diese sich weigern, irgendwie zu akzeptieren, dass man nicht der König des Universums ist und meint, alles machen zu können, was man will. Und das habe ich sehr ehrlich alles aufgeschrieben. Und in der Presse wurde das... Also ich war auch in einer Talkshow und da habe ich halt auch ein bisschen was gesagt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und dann hat der Rest des Tisches halt gesagt, ja, wird denn noch ein bisschen gelacht in dem Buch? Und ist es denn auch noch alles ein bisschen so? Und auch in der Visagie war ich, also in dem Make-up, bevor man dann in die Sendung geht, war neben mir auch, weil diese Visagistin hat gefragt, worum geht dein Buch? Ich habe gesagt, um Rückschläge und dass man eben manchmal auch liegen bleibt und nicht wieder aufsteht direkt. Und dann hat auch dieses, da hat so ein Mädchen neben mir gesessen, gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht sowas hören. Ich habe Liebeskummer. Ich möchte nicht. Nachher fange ich noch an zu weinen in einer Talkshow. Das will ich nicht. Und ich will das und das empfehlen. Und auf gar keinen Fall. Also du hast sofort gemerkt am Tisch. Nee. Also diese wirklich unangenehmen Themen, das möchten wir nicht. Es muss schon ein bisschen gesellig bleiben hier.
Ja.
Also und ich meinte halt auch am Tisch, genau das, was hier passiert, darum geht's in dem Buch. Diese Schwierigkeit, mit den schwierigen Sachen umzugehen und alles wegzulachen oder da eine Instantlösung meint zu präsentieren zu können oder, also ich meine, die ganze Bestsellerliste hier steht voll mit Büchern in 10 Schritten dies, in 365 Tage erfolgreich. Also ein richtiger Tsunami von Selbsthilfebüchern ist auf jeden Fall in Holland irgendwie seit Jahren. Und ich, das Einzige, also ich fand das sehr schwierig, das ist mir also ich habe auch in der Tageszeitung, für die ich gearbeitet habe, diese holländische Financial Times, habe ich auch ein großes Interview gegeben und da steht halt auch, sind inspiriert auf dieses Lied, von diesem Lied von Gisbert zu Kniepausen. Es dauert lange, bis man lernt, ein Niemand zu sein. Und darum geht es eigentlich in meinem ganzen Buch, dass man eben die Frage, warum habe ich Epilepsie, ist die verkehrte Frage. Warum sollte ich das nicht haben? Weißt du, heißt das, dass es Leute gibt, die bestimmte Krankheiten verdienen oder wenn du alles richtig machst, wirst du nicht krank. Das ist natürlich schlimm, so zu denken, weil man Leuten damit viel zu viel auch Schuld auflädt.
Ja.
Und wenn du den richtigen Schlüssel findest, dann passiert dir das alles nicht. Das ist unglaublich hart. Und dann habe ich, also das fand ich glaube, mein Vater auch nicht so lustig, dass ich in diesem Business, in dieser Business-Zeitung eigentlich ein Coming-out hatte. Ich wurde auch noch ab und zu angerufen von Headhuntern. Mir wurden auch ab und zu noch gute Jobs angeboten. Und wenn ich dann halt gesagt habe, ja, ich bin krankgeschrieben, ich habe Epilepsie, dann wissen die auch nicht, wie schnell die wieder auflegen müssen.
Okay.
Und das ist schon hart, weißt du, dass du auf einmal, ich war in der Medienwelt in Amsterdam, naja, überall, und gerade als Chefredakteur war, bist du überall eingeladen. Du bist ja jemand, sagen wir mal, zwischen, in Anführungsstrichen. Und auf einmal bist du niemand.
Vermeintlich, oder?
Ja, das ist aber hart zu erfahren und es ist auch gut zu erfahren, weil du dann ja auch merkst, was sind denn die Beziehungen, die bleiben oder die die nicht darauf basiert sind, dass jemand jemand etwas von dir hat oder du nützlich bist und dass jemand einfach gerne bei dir ist, weil du bist.
Ja.
Und nicht, was du tust und dass du bei deinem Begräbnis nicht erzählen, dass du Chefredakteur warst, sondern dass du ein netter Mensch warst. Hoffentlich. Weiß man ja nicht. Also, und was ich aber noch sagen wollte, war, dass ich sehr viele Leserbriefe bekommen habe. Von anderen Epilepsie-Patienten, aber auch von Menschen, die andere Probleme haben und alle gesagt haben, und auch die meisten gesagt haben, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, du hast echt Worte für etwas, für das ich keine Worte habe. Jetzt kann ich zu meiner Familie und meinen Freunden gehen und sagen, so ist es für mich, so geht's in meinem Kopf ab und so schwierig ist es. Oder manche haben halt geschrieben, ich habe eigentlich eine Stunde geweint, als ich deine Geschichte gelesen habe, weil das ist meine Geschichte. Und also das hat mich natürlich sehr gerührt, weil ich dachte, ja, so ein Journalist möchte ich auch sein. Ich möchte echte Geschichten von echten Menschen und wenn ich das möchte, muss ich auch selber ehrlich sein, wie es wirklich ist. Nur es ist sehr schwierig, weil man sich eben, ja, sehr verletzlich zeigt und Leute da auch eine Meinung drüber haben. Und das bedeutet in meinem Fall, dass ich vielleicht nie wieder eine Karriere haben werde.
Zumindest nicht auf der Ebene oder in diesem Bereich.
Ja, das in dieser
auch sehr zynischen Welt, oder?
Naja, eine harte Welt, würde ich sagen. Du bist halt, also meine Nachbarin hat mir erzählt, die ist eine ehemalige bekannte Schauspielerin und die war mit ihrem Mann, der ist Bildhauer, auf einem Empfang und dann ist es halt wie auf so Empfängen so üblich, hi, alles klar, ne? Und ihr Mann stand daneben und den hat irgendwie keiner begrüßt und dann hat ihn halt jemand so angeguckt und gesagt, bist du auch jemand? Und er hat gesagt, nee, mach dir keine Sorgen, ich bin niemand. Ja, und so läuft's. Und irgendwo weiß man das ja auch. Man weiß ja irgendwie auch gerade, ich kenne auch viele erfolgreiche Menschen, die wissen halt auch, naja, auf was ist das denn jetzt basiert? Grüßen mich jetzt all die Leute, weil sie etwas von mir wollen?
Ja.
Und das ist schon ganz gut, sich das zu realisieren, dass man nicht sein Job ist. Oder sein Einkommen oder sein Haus oder sein. Das ist ja nicht, wer man ist.
Aber wer bist du denn im Spätsommer, obwohl es schon Herbst 2021? Ja. Du hast ja vorhin gesagt, dass du nach deinen, also nach der Hirnblutung und nach dem Anfall in Hannover relativ schnell die fordernde Patientin gewesen bist.
Mhm.
Hat sich was in deinem, Achtung, großes Wort, Mindset, etwas verändert? Jetzt, seitdem du mit dieser Krankheit, ist es eine Krankheit oder also?
Ja.
Mit dieser Krankheit leben musst. Bist du ruhiger geworden?
Ja, auf jeden Fall. Man wird ja auch älter. Man hat ja so alle möglichen Wehwehchen. Auf jeden Fall. Ich bin auch sogar aus Noordwijk, aus diesem Urlaubsapartment in Noordwijk, bin ich auf eine kleine Insel gezogen in der Nähe von Amsterdam. Also hier passiert gar nichts. 160 Einwohner und ich gucke hier aufs Land. Also ich habe einen unglaublichen ich habe echt eine phänomenale Aussicht. Also da ist nichts. Also ja, naja, Land und Wasser. Und das hat mir sehr gut getan, weil hier eben sehr wenig zu tun ist. Also hat man nicht das Gefühl, dass man alles Mögliche verpasst. Hier hätte ich vor ein paar Jahren nicht wohnen können, einfach weil hier, ja, wie gesagt, nichts los ist. Aber damit kann ich mich eigentlich ganz gut arrangieren. Und ich habe hier auch dieses letzte Buch auch geschrieben und es hat mir auch gut getan, dass ich das, ja, dass ich meine eigene Geschichte geschrieben habe und dass ich eigentlich auch noch immer schreiben kann. Ich mache auch noch Interviews. Und aber ich kann eben nicht mehr so, wie ich möchte. Und ich habe aber immer, ich bin immer noch ein bisschen in der Trauer, mache ich ja diese Trauerphasen. Erst tut man ja, als ob nichts los ist, dann diskutiert man damit und dann regt man sich auf und dann kann man sich damit langsam irgendwie arrangieren. Also ich bin, manchmal tue ich noch so, als ob ich nicht krank bin. Und dann mache ich wieder zu viel. Und also ich habe, meine Persönlichkeit passt halt leider nicht zu Epilepsie. Die ist, ich bin nicht so introvertiert und ich bin auch nicht gerne alleine. Und ich wollte halt auch immer frei sein und das bin ich auch. Ich hatte auch keine langjährige Beziehung, ich habe kein Haus gekauft, ich habe keinen festen Job. Und das fand ich alles super und das ist jetzt nicht so lustig. Also ich bin halt auch viel alleine.
Ja.
Das ist die Konsequenz der Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das zu akzeptieren und auch zu sagen, naja gut, das ist mir jetzt nicht passiert, das habe ich ja selber so in die Wege geleitet. Und was ich schon mehr, also ich würde schon sagen, dass ich sympathischer geworden bin. Ich gebe zum Beispiel auch Yoga-Unterricht hier in der Kirche, Sonntagmorgens.
Mhm.
Und
zu einer Zeit wahrscheinlich, bei der du früher eher ins Bett gegangen bist.
Ja, und das ist, dann sehe ich halt auch, dass es den Leuten gut tut und dass ich denen was Gutes tue und es ist sehr klein und sehr gemütlich. Und da merke ich schon, dass ich da eine gewisse Ruhe mitnehme. Und ich sehe halt auch, wie die Leute reinkommen und ich sehe, wie sie rausgehen. Und da, das freut mich. Das ist sehr klein und aber auch sehr groß.
Mhm.
Und da, also sowas. Und ich gehe spazieren heutzutage. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht sagen müssen, dass das mein Hobby wird, spazieren gehen. Und ein elektrisches Fahrrad habe ich gekauft. Jetzt habe ich sogar, halte ich fest, einen Helm gekauft.
Mhm.
Und das ist schon, dass du mehr akzeptierst. Ja, ich habe nur meine Krankheit, die auch gefährlich ist. Wenn du umkippst oder kurz, nicht bewusstlos, aber kurz abwesend bist. Und ich gehe trotzdem noch ab und zu heimlich surfen oder so, das mache ich dann schon noch ab und zu, aber da habe ich mir jetzt gerade wieder das Fußgelenk gebrochen, also ja, so langsam muss man vielleicht, ja, ich bin ja auch wirklich auch im Herbst meines Lebens, also das...
Also bitte.
Ja, naja, 48, das ist schon über die Hälfte.
Naja, nee, aber ist das nicht das neue 30?
Nee. Man ist nicht so alt, wie man sich fühlt, sondern so alt, wie man alt ist.
Mm.
Sekundenschlaf, Peter Fox.
Okay.
Guter Text. Jede Oma in Berlin hat ein Arschgeweih. Ich so totgelacht über dieses Lied.
Wie heißt
großartig.
Das?
Sekundenschlaf.
Das kenne ich gar nicht, muss ich gleich mal.
Ja, musst du dir mal anhören. Ich habe einen Soundtrack gemacht zu meinem Buch. Kann ich dir auch schicken?
Ja, mach mal bitte.
Es erzählt die Geschichte auch in Musik.
Ja.
Ja, nee, bin ich ruhiger geworden. Und ich bin auch sehr gerne Tante. Meine Schwester hat zum Glück ein Kind bekommen. Und das, ich merke halt schon auch mit den Kindern von meinen Freunden, wie gut es mir tut, dass es nicht um dich selber geht. Dass du jetzt, und ich merke halt auch, ich gebe auch ab und zu Unterricht. Und ich habe auch Mädchen geholfen mit ihrem Manuskript und ihr, also ich bin immer mehr, ich gebe auch Schreibunterricht ab und zu und ich merke einfach, das gehört sich ja auch so im Leben, dass es, wenn man älter wird, dass es sich immer weniger um einen selber dreht und das macht mir echt viel Freude, dass ich halt auch sehe, ich kann anderen Menschen helfen in ihrer Entwicklung und da einen kleinen Beitrag zu leisten. ja, das find ich ganz angenehm, dass ich nicht mehr, ab und zu fehlt mir natürlich dieses überschwängliche Leben und diese Hammerenergie und diese ganzen Erlebnisse und so weiter, aber ja, will ich mit 50 noch die Nächte durchzechen? Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen peinlich irgendwann. Oder?
Ja, was meinst du? Na, also wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, dass das Durchzechen ist gar nicht das Problem, aber sich dann danach damit brüsten und am Montag das zu erzählen, ich glaube, das ist das Schlimmere dabei. Hast du noch Buchprojekte oder jetzt anstehen?
Naja, ich bin jetzt mit meinem Magnum Opus beschäftigt.
Oha.
Ja, bin ich vielleicht auch ein bisschen zu jung für, aber das ist eigentlich die Quintessenz von 20 Jahren Interviews. Was ist denn jetzt? Ich habe ja immer gesucht nach dem Heiligen Gral. Heißt das so?
Ja.
Ja. Ich habe immer gesucht nach der Antwort, der Einsicht, dem Schlüssel. Ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt 1000 Steine hochhebe, dann irgendwo ist es drunter, das Erfolgsrezept. Und also damit bin ich jetzt gerade beschäftigt. Das ist dann eigentlich, das ist ein intellektuelles Projekt, wo ich auch nicht genau weiß, ob ich das kann. Ich bin kein Intellektueller und ich bin auch kein Autor in dem Sinne. Also es ist schon ein Unterschied, ob du als Journalist arbeitest oder als Autor. Das ist ein ganz anderes Metier. Und als Autor musst du eben deine eigene Stimme, deine eigene, viel mehr auf eigenen Beinen stehen. Als Journalist bist du ja eigentlich immer, mein letztes Buch war, als ob ich mich selber interviewt habe, aber ist kein Buch in dem Sinne. Mhm. Und das ist jetzt wirklich jetzt schon im Buch, wo ich eben, wo ich mich nicht mehr auf andere Menschen berufe oder andere Menschen zitiere, sondern selber Stellung nehme. Und der Verlag, es ist jetzt auch ein neuer Verlag und es wird auch eine sehr schöne Ausgabe, also wirklich so eine Art, ja nicht Bibelausgabe, aber wirklich schönes Material. Und mit dem Agenten, mit dem du das Interview hattest,
ja,
Herr Berg, der sprach dann auch über einen schönen Blattspiegel, sage ich das gut, Blattspiegel? Ja. Oder ja, und ich liebe das auch. Sind das so, auch siehst du, das ist ein Buch, eines meiner Bücher ist so ein billigen Taschenbuchformat und das ja, so ein bisschen so ein Wegwerfartikel und das wird jetzt hier wirklich auch schön gemacht. Also da freue ich mich dann halt auch jetzt schon drüber. Und da bin ich ungefähr auf der Hälfte und das heißt auch der Heilige Gral, das Buch.
Ja.
Also auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Und dass ich den doch gefunden habe. Das ist sogar diese ganzen Interviews, ja, hätte ich auch nicht machen können, weil ich das eigentlich schon die ganze Zeit wusste. Nur, ja, wie ich auch vorher schon gesagt habe oder vorhin schon gesagt habe, das traut man sich ja nicht, das dann aufzuschreiben.
Ja.
Wer bin ich denn, um das? Und jetzt denke ich, weil ich so viele Rückschläge erlebt habe, selber Chefredakteur war, viel mehr und theoretisch viel von Führung weiß, schreibe ich ja jetzt ein anderes Buch als vor 20 Jahren.
Aber die Message kann unter Umständen dieselbe sein, meinst du, weil du es schon vor 20 Jahren eigentlich erkannt hast?
Ich habe schon immer, auch in der Schule und schon immer, was ich immer gesucht habe, ist natürlich, das ist jetzt da, es wird Poesiealbum-mäßig, ist natürlich Liebe. Das ist die Antwort auf alles. Das ist auch nie was anderes gewesen. Und was mir immer gefehlt hat oder wonach ich gesucht habe oder wo ich dachte, dass hier stimmt irgendwas nicht. Und ob das nun bei der Beziehung war von Eltern, von einer Schulfreundin oder bei einem Lehrer oder an der Universität oder im Business, so denkt, ja, es ist aber hier wenig Zuneigung und wenig Wärme und wenig Akzeptanz oder dieser, ich höre jetzt manchmal ganz gerne diesen deutschen Sänger, jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
Howard Carpendale.
Nein. Ich glaube der jetzt nicht. Nee. Ich glaube Finn Kliman oder so.
Ja, ich bin ich schlecht unterwegs. Ich sag jetzt mal ja.
Ja, der hat so ein Lied, das heißt Zuhause und der singt irgendwann. Ich wollte dir nur sagen, ich komme gern nach Hause. Und da dachte ich, na, das ist ja eigentlich die Zusammenfassung von meinem Buch.
Ja.
Diese Reise, die man unternimmt, also willst du von etwas weg oder willst du irgendwo hin? Das ist ein großer Unterschied. Und wenn du zum Beispiel von zu Hause weggehst, heißt das ja noch nicht, dass du nicht wieder zurückkommen kannst. Nur ja. Die Frage ist eben, geht man gerne nach Hause oder geht man gerne irgendwo hin? Und wieso geht man denn gerne irgendwo hin? Und woraus, wie zeigt sich das denn? Und das hat mich so gerührt, irgendwie dieser Satz, weil ich dachte, ich bin mein ganzes Leben schon auf der Flucht. Und jetzt so langsam merke ich, dass das Zuhause natürlich auch in einem selber sein muss. Man muss auch bei sich selbst zu Hause sein. Es ist jetzt auch wieder Poesiealbumtext und steht auch in vielen Selbsthilfebüchern. Ist aber leider Charts. So.
Damit kommt es auch in die Charts.
Genau.
Ja.
Also dieses Verlangen, dieses menschliche Verlangen, das ist auch bei Rembrandt die Rückkehr des verlorenen Sohns. Dieses Verlangen ist einfach, ja, das würde ich jetzt mal behaupten, das Hauptverlangen. Und ich denke halt eben, dass es auch das Erfolgsrezept ist. Also wie gesagt, bei meiner Schwester, das Café, was sie macht, das ist das Café, wo sie selber gern hingeht. Und da ist alles liebevoll gemacht. Da wird kein Billigkuchen serviert, es ist liebevoll gemacht. Und das merkt man, das schmeckt man, das fühlt man. Und das hat man voll oft. Ich habe das voll oft, wenn ich irgendwo bin in einem Laden oder dass ich denke, oh, hier hat sich aber jemand echt Mühe gemacht, um dich willkommen zu heißen. Und da gebe ich viel lieber mein Geld aus, als in irgendeiner Bude, wo ich denke, geiler Concept Store.
Ja.
Gibt's auch schon tausendmal. Und das ist so oberdeutlich darauf ausgerichtet, um Geld zu verdienen. Und nicht etwas, weil der Inhaber dachte, ich möchte aber gerne einen Platz schaffen, wo ich auch gerne selber komme. Also das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen banal, aber.
Na, ich finde, es geht auch darum, meine Beobachtung, dass man den Gegenüber ernst nimmt. Also
ja.
Bei deiner Schwester werde ich als Gast ernst genommen.
Ja.
Und nicht in dem Augenblick, wo ich mich hinsetze, wo dann so durchgeschnauft wird, wo man sich denkt, wo man glaubt, dass die Bedienungen denken, eigentlich habe ich einen coolen Job, wenn die Kunden mich nicht wären.
Ja. Oder du kannst froh sein, dass du hier was serviert bekommst.
Ja.
Das ist in Amsterdam in ganz vielen Läden so, dass man denkt, Entschuldigung, dass ich was bestellen möchte.
Ja, genau.
Tut mir leid, Entschuldigung, dass ich hier Geld bezahlen möchte. Das ist echt, die Attitude, die ist, das ist ja auch in diesem Hospiz, wo ich war. Ich denke, ja, also wenn, dann möchte man, glaube ich, so sterben. Ist einfach sehr rührend, wie die sich kümmern. Und die werden da auch nicht bevormundet, wie im Krankenhaus. Oder wenn die dann Geneva trinken wollen, dann besorgen sie eine Flasche Geneva. Super gemütlich.
Kannst du kurz erklären für die deutschen Hörerinnen und Hörer, was ein Geneva ist?
Geneva, ja, das ist, oh Gott, ich habe es noch nie getrunken.
Wacholder ist das, oder?
Es ist so ein Schnaps.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Wacholder-Schnaps. Das ist sowas ähnliches wie Gin, oder?
Ja.
Genau.
Ja.
Niederländischer Wacholder-Schnaps, belgischer bzw. belgischer Herkunft mit mindestens 35%.
Genau. Und da geht es einem gleich besser.
Es ist ein bis heute traditionelles Getränk, ein weiter Vorläufer des Gin. Ich habe es gewusst, bevor ich es gegoogelt habe. Auch nicht schlecht. Passiert mir selten. Jetzt frage ich dich noch ganz zum Schluss.
Ja.
Letzte Woche habe ich Ali am Telefon gehabt und den habe ich die gleiche Frage gestellt. Wie deutsch bist du? Oder wie deutsch bist du noch?
Ich glaube, ich habe neulich auch jemandem gesagt, dass Holland mein Vaterland ist. Holländisch ist auch meine Vatersprache und Deutsch ist wirklich meine Muttersprache und auch mein Mutterland. Das bedeutet, dass mein Herz doch deutsch ist. Und das bedeutet, dass, ja, wenn ich Deutsch spreche, auch wenn es wahrscheinlich schlechter geworden ist, fühle ich mich ich selber. Mhm. Wenn ich Holländisch spreche, fühlt das affektierter. Die Holländer sind mir auch zu opportunistisch. Und in Holland sind unglaublich gute Verkäufer und Priester. Also die können sehr gut anderen Leuten sagen, wie sie ihr Leben leben müssen. Und ich mag die deutsche Tiefgründigkeit. Also die Holländer sind oberflächlicher, die sind einfacher im Umgang. Und mit denen kannst du unheimlich gut Smalltalk machen und also sehr lange über nichts reden. Und in Deutschland, ich war letztes Jahr eine Woche in Hamburg und ich war eigentlich von der ersten Sekunde an, habe ich gesagt, naja, ich kann also wirklich sehr gerne hier wohnen ab morgen. Ich fühle mich sofort wohl und das ist doch mein Zuhause. Es ist auch ein intellektuelleres Klima. Und schwieriger. Also die Deutschen sind wesentlich schwieriger, anstrengender, viel vielseitiger irgendwie und auch hässlicher. Also in Deutschland ist ja auch unglaublich hässlich. Es gibt ja auch echt Stadtteile, wo man sagt, hallo, kann hier mal jemand irgendwie die Straße erneuern oder jemand ein neues Klo? In Holland ist alles, wirklich alles, bis zum letzten Ziegelstein so ungefähr, ordentlich. Und also es ist ein reiches Land, ganz ganz klar irgendwie. Und dadurch ist es auch ein bisschen selbstgefällig. Und ja, man muss nicht wirklich sich richtig Mühe geben für Sachen.
Wie niederländisch bist du oder wie niederländisch bist du schon? Das habe ich Ali nicht gefragt.
Wie niederländisch? Ja, ich glaube, ich bin schon lockerer als der Durchschnittsdeutsche. Ich bin, glaube ich, ja, diese internationale Orientierung ist, glaube ich, eher niederländisch. Oberflächlich bin ich auch. Ja, gute Frage. Ich habe eigentlich noch nie so richtig drüber nachgedacht.
Ich stelle sie dir bei Gelegenheit nochmal.
Ich sage meistens, ich bin halt halbe, aber meine bessere Hälfte ist deutsch.
Schönes also Schlusswort.
Das finden die Holländer nicht so lustig. Du kannst dich ja noch sehr gut erinnern, wie herzlich die Holländer die Deutschen empfangen. Das hat sich ja zum Glück ein bisschen gelegt, diese Hammer-Deutschland-Feindlichkeit. Oh, Gottes Willen.
Echt. Na, musst es ja, du lebst jetzt ja schon 20 Jahre in den Niederlanden, oder?
30.
30 Jahre.
Viel mehr als in Deutschland jemals.
Ja.
Ja, ich bin schon komplett verkäst.
Das hast du jetzt so gesagt.
Ja. Ja, das, ja, naja, ich würde, ich weiß ja nicht, man idealisiert ja oft das, was man nicht macht. Aber ich würde, glaube ich, schon ganz gerne Zeit lang in Hamburg leben. Das ist so, diese nordische Art, die gefällt mir echt gut. Bisschen unterkühlt. Und dann aber, ich habe immer das Gefühl, wenn man dann da erstmal durch ist, durch diese erste Kühle, dann ist es auch echt in Ordnung, dann bleibt es auch in Ordnung.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das wunderbare Gespräch, liebe Dominik.
Das ist ja unglaublich lange, oder?
das ist doch wurscht. Ja, ist ja ein Podcast, den kann man dann mal zwischendrin ausmachen, sich einen Kaffee machen zum Beispiel oder dann wieder anhören. Ich fand's super.
Ja? Ja, Handy alle.
Wie passend, oder?
Ja.
Ja, also ganz kurz, dann also ja. Ich fand es ganz toll. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim mit einer Spezialfolge Hallo Rosenheim hier Welt. Zu Gast war Dominik Heitemann. Vielen Dank fürs Zuhören.